Wunderwerk Kopfsache.
Dein Podcast rund ums Denken und Fühlen und wie das die Realität beeinflusst. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, auf der du erfährst, wie du mit kleinen Veränderungen dein Wahrnehmen und Handeln wandeln kannst.
Ganz im Sinne von denk dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wunderwerk Kopfsache, der Podcast von und mit Sandra Heischer und
Susanne Ruth. Hier, das sind an meiner Seite die wunderbare Sandra Heischer.
Und an meiner Seite die wunderbare Susanne Ruth.
Ach, was haben wir uns wieder schön angesagt. Das klappt wieder fantastisch mit uns. Wir haben ein ganz tolles Thema uns heute für euch überlegt. Und das Thema ist Kommunikation. Ich habe jetzt so gesagt, toll. Es ist auch gar nicht so einfach mit dieser Kommunikation. Und das werden wir heute vielleicht noch ein bisschen näher erörtern. Und los geht's mit einer Geschichte.
Ja, danke. Ich würde dir gerne eine kurze Geschichte, Ihnen, euch, eine kurze Geschichte vorlesen. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, Was zum Teufel ist Wasser? Liebe Susanne, wie geht's dir, wenn du das hörst?
Wow, da muss man erstmal drüber nachdenken. Was, ja, spannend. Wir haben für alles Worte und doch sind die Worte, obwohl die ja so klar definiert sind, für jeden was Einzigartiges. Aber ja. Ich beginne schon zu interpretieren. Ne? Die erste Frage eigentlich, wie geht's dir dabei, wie es mir dabei geht. Um ehrlich zu sein, ist mein erster Impuls tatsächlich, kannst du es nochmal vorlesen? Also ist ja nicht so lang, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Von daher tatsächlich, manche Sachen muss man zweimal hören. Also manche Sachen tun einem gut, wenn man sich, oh ja genau, setz nochmal die Brille auf. Ja. Also ich höre nochmal zu.
Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, Was zum Teufel ist Wasser?
Also ich finde die fantastisch, die Geschichte. Da bleibt mir im ersten Moment, bleiben mir die Worte weg, wenn ich so die höre. Die hast du ja sicherlich aus einem bestimmten Grund ausgesucht. Ne? Ist das eine Fangfrage jetzt eigentlich gewesen?
Nein.
Ursprünglich? Nein.
Keine Fangfrage.
Keine Fangfrage.
Also sie ist aus dem Buch von David Foster Wallace, Das hier ist Wasser, This is Water. Und auch hier zitiere ich am besten den Autor, weil er sehr gut ausdrücken kann, was er mit dieser Geschichte sagen möchte. Er sagt, die naheliegende Pointe der Fischgeschichte ist, dass die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und wichtigsten Tatsachen oft die sind, die am schwersten zu erkennen und zu diskutieren sind. Als Aussagesatz ist das natürlich eine Plattitüde. Tatsache ist aber, dass Plattitüden in den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenen-Daseins eine lebenswichtige Bedeutung haben können.
Ja, dem kann ich insofern nur zustimmen, dass je älter ich werde, umso bewusster wird mir, wie wichtig das ist, manche Sachen auszusprechen, manchen Dingen ein Wort zu geben, auch wenn man denkt, ah, der andere weiß das oder wenn man auch selber sich einbildet, das zu wissen, wenn man was laut ausspricht, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Bedeutung. Geht dir das auch so?
Geht mir auch so und ich muss immer gerne an den einen Satz denken, den ich auf irgendeinem Social-Media-Kanal gesehen habe. Im Deutschen bedeutet umfahren genau das Gegenteil von umfahren.
Warte mal, ich muss nochmal nachdenken. Also was im Deutschen bedeutet umfahren?
Genau das Gegenteil von umfahren.
Das verstehe ich nicht.
Umfahren und umfahren.
Ja, wenn stimmt. Geschrieben wenn ich jemanden siehst. Umfahre oder ich umfahre etwas.
Genau.
Ja, krass. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es mal ausgesprochen hast,
genau.
Gibt das eine ganz andere Bedeutung. Ja, fantastisch.
Und da ist schon in diesen kleinen Beispielen ist schon erkennbar, dass Sprache oder Kommunikation, also so rum, Kommunikation ganz oft nicht Sprache ist, nicht nur, sondern ganz viel mehr. Und heutzutage arbeiten wir ganz viel mit digitalen Medien, mit geschriebener Sprache.
Oh ja.
Und da haben wir schon ganz viel Raum für Interpretation. Wir hören Tonalitäten, man vertippt sich, die Autokorrektur bastelt lustige Worte rein, die man so vielleicht gar nicht gemeint hat. Und dann kommt ein lustiges Bündel an Worten bei dem anderen Menschen an. Und die steht völlig irritiert da und sagt, wow, was will mir der andere Mensch da gerade mitteilen? Und reagiert vielleicht sauer. Und Du fragst dich, warum reagiert der jetzt sauer? Die Nachricht war doch rein informativ. Oder also Kommunikation ist eben total, total vielschichtig.
Ja, ich habe das ja wie immer gegoogelt. Ich mag das ja tatsächlich immer da mal bei Google das einzugeben. Und wenn man da sich die Definition von Kommunikation anschaut, von die Kommunikation, die weiblich, steht da mit einem Satz da die Verständigung durch Verwendung von Zeichen und Sprache. Das finde ich schon schön, dass das so explizit geschrieben ist, dass es eben nicht nur die Sprache ist, sondern eben auch Zeichen. Ne? Auch die Stimmnuance spielt eine Rolle, die Stimmmelodie, die man hat, die Körpersprache, die Gesichtsmimik ist ja auch ganz wichtig und natürlich auch die Worte, die man verwendet.
Mhm. Wikipedia geht da sogar noch einen Schritt weiter. In
ihrer Wikipedia fragt ja auch gerne.
In der Definition. Ja, ich habe auch gegoogelt. Und Wikipedia sagt, Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedene Arten, verbal, nonverbal, paraverbal, das sind die Stimmeigenschaften, und auf verschiedenen Wegen, schreiben, sprechen, digital und auch sehen, stattfinden kann. Und da spielt eben rein in dieses Nonverbale, wie du es gerade gesagt hast, dieses der Habitus, das Gesamterscheinungsbild, da spielt der Blick rein, die Mimik, die Gestik, die Haltung, die Taktilität, also die Berührungen, wie berühre ich jemanden, wie nehme ich jemanden in den Arm, und der interpersonale Raum, das ist die räumliche Distanz zum Gegenüber. Und da sagt man, alles über 3,6 Metern nennt man öffentliche Zone. Das ist zum Beispiel bei einer Parade, das sind die Abstände, die wir gern zu ganz fremden Menschen im öffentlichen Raum einhalten. Dann haben wir 1,6 bis 3,6 Meter, das ist die soziale Zone, die wir gerne in der Straßenbahn hätten oder eben mit Servicekräften. Sobald die näher kommen, merken wir, da ist der Abstand nicht gewahrt. Dann gibt es 0,6 bis 1,6, das ist der persönliche Raum, privat und Kollegen, so wie wir jetzt hier sitzen gerade. Und eben unter 0,6 Metern, das ist die intime Zone, die wir mit Partnern und Familien gerne einhalten. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich an die erste Folge erinnert, die ich von dir gehört habe und leider ein Helene Fischer-Lied hören musste.
Herzbeben.
Und da sprachst du über den Herzraum und über einen Raum, wie so ein elektrisches Feld?
Das ist tatsächlich ein messbares elektromagnetisches Feld um den Herzraum. Und dieses Feld reicht bis zu 1,5 Metern, also 1,5 Meter um einen rum. Und das ist natürlich total spannend, wenn du das jetzt mit diesen Abständen noch sagst. Je näher man sich kommt, desto mehr vermischen sich die Herzensenergien miteinander, was ich total schön finde und was jeder sicherlich auch schon mal gespürt hat.
Ganz bestimmt. Aber Spannende ist ja eben genau, dass das unser persönlicher Raum ist. Und dass wir darüber sagen, das ist der soziale Raum, die soziale Zone, in die wir, das heißt, wir wollen eigentlich so die Vorbeilaufenden gar nicht in unseren Herzraum reinlassen.
Die huschen da auch nur so durch.
Ja,
das stimmt schon. Das kennt jeder sicherlich, wenn man jemanden mag, dann geht man einfach auch näher. Man setzt sich gerne neben ihn. Man ist einfach auch gern in der Nähe von dieser Person. Und wenn man jetzt jemanden nicht so sympathisch findet, hält man tatsächlich mehr Abstand.
Oh ja, ich erinnere mich sogar an Abende, wo ich quasi quer durch Diskotheken gelaufen bin, weil sich jemand mit mir unterhalten hat und der hat den Abstand nicht eingehalten. Und ich bin ausgewichen und so habe ich mich dann durch die ganze Diskothek bewegt, weil ich immer wieder ausgewichen bin vor dessen Herzraum.
Ja, vielleicht. Und es erinnert mich aber auch immer an Dirty Dancing. Jetzt weiß jeder genau, was ich meine. Die Szene, ne, Patrick Swayze und Jennifer Garner, die tanzen und dann sagt er, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Ne? Also auch im Tanzen, da vermischen sich die Herzräume, aber trotzdem bleibt jeder so in seinem Bereich.
Auch spannend.
Weißt, welche Szene ich meine, ne? Da trainieren die.
Ich hab den erst einmal in meinem Leben gesehen.
Bitte? Ich hab's jetzt gerade nicht verstanden. Oh, das holen wir nach. Echt? Also Dirty Dancing habe ich schon. Ich habe eine Wassermelone getragen.
Ah, ja, ich kenne den Satz auch, aber ich habe es tatsächlich nur einmal in meinem Leben. Ich bin nicht so, ich gucke keine Komödien, ich gucke keine Liebesfilme und ja,
was muss wir hier alles übereinander erfahren, ja. Okay, also steht auf unserer Liste zusammen Dirty Dancing gucken.
Okay.
Da freue ich mich schon drauf.
Da bin ich sehr gespannt.
Ja. Zurück zum Thema Kommunikation.
Genau. Ich habe mich gefragt bei Kommunikation, wir können nachher noch über ganz viele Modelle sprechen. Wir sind ja noch in den ersten 10 Minuten und wollen nicht mit Informationen überladen. Aber so ein bisschen das Thema ist ja, wir wissen, also mir hat eine Hörerin geschrieben, die Madeleine, bitte nicht Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell. Weil das ist das, das immer kommt. Und da hat sie recht, das kennen die meisten schon. Und ich frage mich dann aber, wenn wir theoretisch so viel über Kommunikation wissen, was dazugehört, für jeden googelbar ist, warum wirken diese Modelle nicht tiefgreifend und warum funktioniert das so oft nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum funktioniert das oft nicht? Weil ich denke, dass Theorie und Praxis immer zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Und das hängt tatsächlich auch mit unserem Gehirn zusammen.
Wie meinst du das?
Ich würde dazu sehr gerne mal eine Übung machen.
Oha.
Ja. Sowohl jetzt, also vor allem ihr zu Hause, dürft euch jetzt mal ganz kurz oder auch lang bequem hinsetzen. Oder ihr dürft euch auch hinlegen. Wenn ihr gerade am Essen seid, seid doch so nett und legt kurzes Besteck zur Seite. Wenn ihr gerade am Autofahren seid, lasst bitte die Hände am Lenker und bleibt aufmerksam. Ihr könnt die Übung ja irgendwann später machen. Und dann nimm erst mal ein paar Atemzüge ein und aus.
Lass ich die Augen offen? Ja,
mach das kannst du machen, wie du möchtest. Du kannst aber sehr gerne die Augen schließen, denn wenn wir einen der Sinne ausschalten, können wir noch so ein bisschen mehr ins Fühlen kommen. Und atme gerne in deinen Bauch und in deinen Brustkorb mal hinein, dass sich alles weitet und dehnt. Und dann spür deine Füße auf der Erde, spür dein Becken, dein Gesäß auf deiner Unterlage. Und ich werde jetzt gleich ein Wort sagen. Und du nimmst einfach nur wahr, was dir bei diesem Wort für Gedanken in den Kopf kommen, für Gedanken in den Sinn kommen. Und das erste Wort, das ich sage, ist Auto. Und einige, die schon öfters meine Radiosendung gehört haben, wissen, das habe ich schon mal gemacht. Da habe ich vorher rumgefragt. Auto, Sandra, was fällt dir ein?
Fahren.
Ja, sehr schön. Ich habe das am Wochenende auch gefragt in einem Kurs, den ich gegeben habe. Und dann kamen so Sachen, das fand ich ganz witzig, wie Scheibenwischer oder unersetzbar. Ich habe aber auch Sachen gehabt, wie ist ständig kaputt. Oder Luxus oder Umweltverschmutzung. Also ich habe da schon ganz viel rumgefragt und man merkt schon an den verschiedenen Worten, dass es sehr, sehr unterschiedlich, was jedem einzelnen Menschen bei diesem doch recht einfachen Begriff Auto in den Sinn kommt. Und wahrscheinlich hatte man auch gleich eine Idee von Auto im Kopf, vielleicht das eigene oder vielleicht gern das Auto, was man gerne haben möchte mal irgendwann. Und so unterschiedlich ist es. Und man verbindet damit ja auch ein Gefühl. Na, wenn ich sage, das ist ein Fortbewegungsmittel oder gibt Freiheit, ist das ja ein anderes Gefühl, was ich damit verbinde, als wenn ich sage, die Batterie ist ständig kaputt. Und das war das erste Wort. Jetzt steigere ich das Ganze mal noch ein bisschen. Nimm nochmal zwei Atemzüge. Einfach um einen Tick in einen entspannteren Zustand zu bekommen. Und das nächste Wort, das ich jetzt sage, ist Schwiegermutter. Ja, Sandra, was kommt dir da in den Sinn?
Also in den Sinn kommt mir, dass ich sie leider nicht kennenlernen durfte.
Ja, so unterschiedlich ist das. Auch da habe ich natürlich rumgefragt und da kamen Sachen wie, oh, kann ich gar nicht leiden, hilfebedürftig, Babysitter oder auch bügelt mir immer die Wäsche. Und das ist natürlich, also der Begriff Schwiegermutter ist emotional wahrscheinlich noch geladener als Auto. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wenn ich jetzt sage, ich kann meine Schwiegermutter nicht leiden. Na, ist das was anderes, als wenn ich sage, boah, ich bin ihr total dankbar, weil sie mir zum Beispiel immer die Wäsche bügelt. Ja, vielen Dank an meine Schwiegermutter an dieser Stelle. Und was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass jedes Wort ein Bild in uns erzeugt, in unserem Kopf. Und es geht so schnell, das kann man gar nicht lenken, das geht überhaupt nicht bewusst. Das ist wie eine Autobahn, das ist unser Unterbewusstsein, was sofort mit diesem Wort ein gewisses Bild verknüpft und eben mit diesem Bild auch ein Gefühl. Und das ist das Spannende. Das ist alles so eng und so schnell miteinander verbunden, dass wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind, dass das so automatisch passiert. Und deshalb glaube ich, ist das so schwierig, wenn wir diese ganzen Modelle uns angucken und denken, ah ja, logisch, ja klar. Aber unser Hirn das einfach nicht auf dieser unterbewussten Ebene verankert hat. Und wir brauchen diesen Moment, wenn jetzt jemand was sagt, vielleicht zu sagen, okay, stopp. Was sagt der denn da? Was sind denn die Worte? Ne? Und dann kommen diese verschiedenen, da sprechen wir noch drüber, Inhalt, Sachebene und tralala, ne, was da noch alles so gibt, diese ganzen Modelle, die dann spannend werden. Aber wir brauchen einfach diesen Moment, dieses nicht sofort lospoltern und reagieren. Ne?
Oder habe ich noch eine wunderbare Geschichte, die wird vielleicht der eine oder andere kennen aus einem Modell tatsächlich, Watzlawick. Das ist sozusagen noch plakativer als deine wunderbaren Beispiele, die natürlich besonders gut sind, weil wir sie gerade selbst erfahren durften. Und tatsächlich in einer Situation, wo es noch nicht zur Kommunikation kam, erst am Ende dieser Geschichte. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!
Ja, der Arme, ne? Der hatte überhaupt keine Chance.
Nee.
Na, das
gar
ist,
nicht.
Weil dieser Nachbar, der hatte den Namen, nee, ne?
Nee, ein Mann.
Also der Mann, der den Hammer leihen wollte, weil der sich ja schon seine eigene Geschichte dazu erzählt hatte.
Ja.
Und überhaupt nicht die Geschichte des anderen angehört hat, ja. Und das ist
nicht
ganz,
nur das,
ja,
sondern ja, der Mann selbst, der den Hammer will, kränkt sich selbst und macht sich selbst schon, bringt sich so in Wut und Rage. Also er tut sich selbst schon was dadurch an, gar nicht mal nur dem anderen, sondern sich selbst schon durch diese ungesunden Gedankenbilder.
Ja, vieles beginnt ja als erstes bei sich selbst.
Alles.
Alles? Okay. Also Sandra meint, alles beginnt bei, ja, ja.
Für mich in meiner Welt beginnt alles bei mir.
Ja.
Für dich in deiner Welt beginnt alles bei dir. Weil auch alles, was außerhalb geschieht, also wenn du jetzt zum Beispiel einen Autounfall hast, dann beginnt der Moment des Autounfalls in dem Moment, in dem er bei dir beginnt.
Wow, ja, das stimmt. Weil vorher ist es nur ein Autounfall. Also was heißt nur, so, ja.
Also nur durch das eigene Erleben. Also das ist auch in dem Buch. Und das ist eben genau dieser Punkt. Wir können gar nicht anders, als die Welt durch uns wahrzunehmen. Wir selbst, unsere eigenen Dinge erfahren wir unmittelbar. Und alles von außen muss irgendwie uns vermittelt werden, weil es nicht natürlich in uns entsteht. Und dadurch ist es immer unserer Interpretation freigegeben. Und es braucht immer einen Übersetzungsauftrag dabei. Und das ist die Schwierigkeit. Und deswegen beginnt, wenn ich über etwas spreche, alles bei mir. Natürlich beginnt nicht alles bei mir und die Welt dreht sich auch ohne mich und hat es vor mir getan und wird es hoffentlich nach mir tun. Aber alles, was ich wahrnehmen kann und was ich aus meiner Position äußern kann, beginnt immer, immer bei mir.
Bevor es weitergeht, möchte ich hier was klarstellen. Ich habe das falsch gesagt. Bei Dirty Dancing, das ist nicht Jennifer Garner, das ist ja die Frau oder Ex-Frau von Ben Affleck, sondern das ist, wie heißt du, Jennifer?
Grey.
Vielen Dank schon mal für diesen freundlichen Hinweis.
Vom Hörer Georg.
Vom Hörer Georg aus M. Ja, also vielen Dank dafür. Tut mir leid, ja, da war ich wohl ein bisschen verwirrt. Und es wäre doch vielleicht spannend, jetzt mal was vorzulesen. Ich habe nämlich von einem Hörer eine Nachricht bekommen. Und zwar spannendes Thema, ja, finde ich auch. Es gibt deswegen so viele Missverständnisse, weil nur ganz wenige Menschen diese Regeln der Kommunikation kennen. Das Vier-Ohren-Modell können höchstens eine von 100 Personen. Weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, warum Kommunikation trotzdem so schwierig ist, obwohl es ja diese ganzen Modelle gibt. Und das stimmt natürlich. Sicherlich ist auch ein Grund, dass viele Menschen diese Kommunikationsmodelle überhaupt nicht kennen. Aber dann ist es ja umso besser, dass es diese fantastische Radiosendung Wunderwerk Kopfsache gibt. Und Sandra, ich bin mir sicher, dass du ein Lieblingsmodell hast, was du uns jetzt anschaulich mal erklären kannst.
Also ein Lieblingsmodell habe ich nicht, aber ich habe ein sehr bekanntes Modell.
Und das du hast das kein Lieblingsmodell?
Nein, weil ich, okay, weil tatsächlich sozusagen, also wenn ich in meiner Arbeit, in meiner Praxis bin, dann arbeite ich und wenn ich mit den Teams arbeite, dann arbeite ich ohne Modelle, sondern ich arbeite mit dem, was mir gegeben wird. Und ich versuche intuitiv den Weg zu finden, der in dem Moment das Richtige ist, ganz ohne Modell. Ich arbeite mit Modellen, wenn Teams sagen, wir wollen gerne was über Kommunikation lernen. Ja, auch dann arbeite ich mit Watzlawick und Schulz von Thun und den ganzen klassischen Modellen, weil sie einfach gut sind und man muss nicht immer was Neues erfinden. Aber ich würde das nie in der richtigen
Arbeit. Ja. Also letztendlich ist es ja aber so, du kennst diese ganzen Modelle, du hast sie im Hinterkopf, man hat davon schon mal gehört und du suchst dir dann im Prinzip ja immer die passenden Bausteine aus, die in diesem Moment für diesen Klienten stimmig sind.
Genau.
Und da würde ich aber ganz kurz gerne einen Satz einschmeißen, der mir bei diesen ganzen Kommunikationsmodellen immer, ja, ich will nicht sagen, mein Lieblingssatz oder so ist, aber ich finde den so toll. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und das hat auch der nette Herr Watzlawick gesagt. Und ich wiederhole das nochmal. Man kann nicht nicht kommunizieren. Und das finde ich total spannend, ne? Weil auch wenn man nichts sagt, ist das eine Form von Kommunikation.
Ja, und manchmal wünschte ich mir, dass dieser Form von Kommunikation sich mehr Menschen bedienen würden.
Ja, manchmal stimmt, das ist ganz schlau, einfach mal nichts zu sagen. Das ist richtig. Wobei das so ein zweischneidiges Schwert ist, ne?
Ja, aber in erster Linie ist es, dass du zu ganz vielen Dingen gerade dadurch was sagen kannst, indem du erstmal still bist. Ich möchte dazu ausschließlich sagen, Quatsch, der Satz war jetzt Mist, sondern ich möchte dazu sagen, dass es mir wichtig ist, es geht nicht um Dinge, wo man Meinung zeigen sollte und Stellung beziehen sollte. Da finde ich ganz deutlich, sollte man so laut es geht seine Stimme und erheben und das Zeichen setzen. Also gerade im Politischen oder wenn es um Misshandlungen und alles Mögliche geht, da finde ich, sollten wir alle in der Zivilgesellschaft aufgerufen sein, uns deutlich und erkennbar zu machen und dass bestimmte Dinge nicht passieren und nie mehr passieren und dass bestimmten Dingen auch, dass nicht jemand denkt, er hat die Meinung der anderen, nur weil die stillschweigen. Also das ist ausgenommen, aber in der Kommunikation miteinander, zwischenmenschlichen Kommunikation, gerade dadurch, dass ich manchmal nichts sage, sage ich es viel stärker und lauter und lenke nicht ab mit irgendwelchen Worthülsen.
Ja, das ist, ich war letztens einkaufen bei uns im quasi Tante Emma Laden um die Ecke und dann war ein Herr vor mir, ich kannte den nicht, dann nahm sich die Bildzeitung, ich weiß nicht, was das war, eine Zeitung und da war vorne drauf große Schlagzeile, Böller verboten zu Silvester. Und dann drehte er sich zu mir um und sagte dann zu mir, ja, das ist doch mal jetzt richtig, dass die das gemacht haben. Ich war total überfordert in dem Moment. Dann wusste ich jetzt auch nicht, will der jetzt von mir was hören? Wollte der das nur sagen? Und ich konnte dann auch so schnell gar nicht reagieren. Das war aber auch sowas, wo ich in dem Moment gar keine richtige, muss ich tatsächlich sagen, Meinung dazu hatte oder mich auch noch nicht viel damit auseinandergesetzt habe, wo es mir auch, ja, egal ist es mir nicht, aber ich habe mich einfach noch nicht so weit damit auseinandergesetzt und war dann so überfordert. Und dann dachte ich mir auch, was möchte denn dieser Mensch? Will der jetzt zusammen mit mir wettern gegen dieses Böllerverbot oder will er das gut finden mit mir? Das fand ich total spannend. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das aktuell aber immer öfter der Fall ist, dass man aufgefordert wird, zu irgendwas eine Meinung zu haben, wo, wie zum Beispiel das Böllerverbot, wo ich sage, boah, da gibt es so viele Seiten zu berücksichtigen.
Aber das ist eine Meinung.
Ah, oh, das ist ja spannend. Ja, weil ich, habe tatsächlich, also wenn wir jetzt persönlich hier mal von mir reden, es ist tatsächlich so, dass ich halt oft versuche, doch jede Seite zu sehen und dann sage, boah, ich kann mich jetzt gar nicht auf die eine oder auf die andere Seite in Anführungszeichen stellen, weil ich kann das beides verstehen. Ich kann wirklich jeden Standpunkt verstehen, warum der so agiert oder warum der so agiert. Aber das ist natürlich auch eine Meinung. Mhm. Ich muss nicht immer nur schwarz oder weiß. Mhm. Grau ist auch okay?
Total okay. Blau auch, grün auch.
Ah, lila?
Ja.
Okay, na gut. Ja, also da hätten wir das, das ist ja natürlich sehr spannend. Wir sind schon wieder, ich sag euch, wir sind jetzt 2 Stunden rum und haben noch nicht über ein Kommunikationsmodell gesprochen, weil wir irgendwie so schön abdriften. Ja, das war die Geschichte aus dem Supermarkt letztendlich. Aber geht dir das auch so?
Ja, und tatsächlich die Geschichte aus dem Supermarkt mit den Böllern ist noch recht harmlos. Aber was man festgestellt hat, und da hat ja auch Hanau leider schon seine Geschichte dazu. Es gibt Menschen, die haben sehr krude Gedanken. Und wenn diesen Menschen nicht widersprochen wird, denken die, dass die im Recht sind und spinnen diese Gedanken weiter und im schlimmsten Fall kommt es zu ganz schrecklichen Umständen, die daraus entstehen. Und deswegen tatsächlich bin ich jemand, der sehr dazu aufruft, an dieser Stelle, wenn Menschen komische Dinge äußern, reinzugrätschen und sei es an der Bäckertheke, in der Tankstelle und zu sagen, nein, so sehe ich das nicht. Weil wir denen diese Bestätigung entziehen müssen, tatsächlich. Und sagen müssen, das ist nicht so. Ich höre da nicht nur weg und denke, oh, mit dem Spinner lege ich mich jetzt nicht an. Sondern, nein, es ist nicht so. Nur weil Menschen anders sind, sind sie nicht schlecht, zum Beispiel. Oder weil Menschen eine andere Nationalität haben, dann klauen sie nicht oder machen irgendwelche verbotenen Dinge oder dealen mit Drogen. Und wenn solche Behauptungen im Raum stehen und werden nicht widersprochen, dann glaubt der Anwesenden, wow, ich habe was echt Wahres ausgesprochen. Allah, das wird man doch mal sagen dürfen.
Das ist wieder, ne, man kann nicht kommunizieren. Da ist in dem Fall auch das Nichtsagen wie eine Art Zustimmung, mhm. so wie du es jetzt beschrieben hast.
Genau, und gerade bei vielen psychischen Erkrankungen ist das auch so. Also da ist es tatsächlich so, dass wenn dann geschwiegen wird, dass die das sehr stark als Verstärkung, als Zustimmung sehen.
Wow, weil man weiß ja auch nie, was der einzelne Mensch sich für eine Geschichte zu der ganzen Sache erzählt. Mhm. Ne? Oft ist es ja mit Worten, drücke ich ja nur einen Bruchteil von dem aus, was ich mir eigentlich dahinter denke, wo ich mir ja oft gar nicht bewusst bin, was ich mir dahinter denke. Also wenn ich was erzählen will, stelle ich auch oft fest, wenn es so emotionsgeladen ist, wie wirr ich dann erstmal anfange zu reden und dann sage, okay, Susanne, stopp, bring erstmal deine Gedanken in Ordnung und dann schau, dass du sie so formulieren kannst, dass der andere dir auch folgen kann und das versteht. Ne? Und das ist das, es weiß keiner, was man sich für eine Geschichte erzählt. Ne? Mhm. Das ist genauso, wie wenn man da nochmal, um zu dieser Hammergeschichte zu kommen, da möchte sich jemand einen Hammer ausleihen. Das ist genau die Geschichte. Ich arbeite ja in der Apotheke und oft ist es so, wenn die Patienten kommen, denen geht es nicht gut. Die haben Schmerzen, die kommen von einer Arztbehandlung. Und wenn es mir nicht gut geht, ist es oft schwieriger, freundlich zu sein. Dann darf ich das aber nicht persönlich nehmen. Die sind nicht unfreundlich, weil sie mich nicht mögen oder so, sondern die sind vielleicht gerade einfach ein bisschen kurz angeboten oder so, weil sie einfach nur noch heim wollen und zum Beispiel Schmerzen haben. Und da ist es ganz spannend, wenn ich das verbalisiere, wenn ich dann sage, oh, ich sehe, ihnen geht's nicht gut, dann fühlen die sich sofort gesehen und ihnen geht's besser. Mhm. Also das ist auch diese Sache, ne, Dinge aussprechen vielleicht, die man wahrnimmt und damit dem anderen das Gefühl geben, hey, der sieht mich oder der versteht mich. Das ist vielleicht auch eine Art von Kommunikation.
Ja, und wenn jemand Drittes dabei wäre, da fiel mir gerade, als du es erzählt hast, eine Geschichte von unserem Abendessen vorhin in aller Eile ein. Also ich habe gegessen und die beiden anderen kamen dazu und meine Tochter war ziemlich motzelig, weil sie keine Lust auf die Hausaufgaben hatte. Und mein Mann wollte gerne, dass sie die Hausaufgaben endlich macht, weil sie braucht sie morgen früh. Und dann war sie sehr patzig und zischte ab. Und ich glaubte in seinem Gesicht zu sehen, dass er das jetzt gerade persönlich nimmt und habe zu ihm gesagt, nimm es bitte nicht persönlich, es geht nicht um dich, sondern es geht um diese Hausaufgaben, die sie nicht machen möchte. Und das ist, glaube ich, manchmal auch für einen gut, wenn jemand Außenstehendes dann in so einer Situation sofort dazwischen geht und sagt, Achtung, Achtung. Weil sonst spielt sich sowas ganz schnell hoch und schaukelt sich hoch zu einem ganz anderen Thema plötzlich und die Hausaufgaben werden trotzdem nicht gemacht. Also.
Wobei ich da mich jetzt wiederum frage, vielleicht hat er es gar nicht persönlich genommen. Ich meine, du kennst natürlich deinen Mann sehr gut und kannst ihn da sehr gut einschätzen. Vielleicht ist es, wenn man jemand anderen kennt, nicht so. Aber vielleicht hat er es gar nicht persönlich genommen. Also weißt du bist dann da eigentlich davon ausgegangen, Mensch, nimm's nicht persönlich, aber vielleicht, also weißt du, was ich mal damit sagen will? Also auch du interpretierst ja dann in diese Geschichte, die zwei anderen erzählen, was manchmal liegt man richtig, manchmal liegt man falsch. Ich meine, klar, er hätte ja sagen können, oh nee, ich habe es überhaupt nicht persönlich genommen. Dann, zwischen euch, denke ich, klappt das mit der Kommunikation.
Meistens.
Stets bemüht, ne? Aber letztendlich passiert das, glaube ich, auch oft, dass dann jemand sagt, hey, sei doch nicht traurig, wo du denkst, hey, ich bin doch überhaupt nicht traurig zum Beispiel. Mhm. Auch eine ganz, ganz spannende Sache, dass man denkt, man weiß, was der andere jetzt denkt und fühlt.
Mhm. Im beruflichen Kontext setze ich dann gerne ein, darf ich mal was fragen oder darf ich etwas anmerken davor und dann oder darf ich eine Vermutung äußern? Und dann kann ich auf jemanden zugehen und gebe ihr automatisch damit rein, dass ich falsch liege und dass es nur meine Vorstellung von dem Beobachteten ist. So pädagogisch oder psychologisch wertvoll bin ich zu Hause jetzt nicht immer.
Aber ich wiederhole das nochmal, weil das finde ich total klasse. Also wenn du merkst, sagen wir mal, deinem Arbeitskollegen, der ist jetzt traurig oder du denkst, er ist traurig, sagen wir so, dann könntest du sagen, hey, Ich habe da so eine Vermutung. Darf ich die mal äußern? Oder wie formulierst du
das? Das klingt schon wieder komisch, ne? Hey, ich hab da so es könnte sein, dass. Nee, also. Warte mal, also ich bin jetzt traurig. Warte, ich gucke jetzt ganz traurig. Du denkst, ich bin traurig, okay? Kommunizier mal mit mir.
Dann würde ich fragen, Susanne, darf ich dir mal was sagen?
Dann gucke ich dich dann an, sag ja.
Auf mich wirkst du heute etwas traurig. Ist das so?
Oh, auf mich wirkst du heute etwas. Ah, das ist gut. Also warte, ich wiederhole es nochmal. Auf mich wirkst du heute etwas, dann kann man dann einsetzen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das gefällt mir gut, der Satz. Und dann würde ich sagen, ja, nein, und dann
Oder das, also ich versuche viel auch mit diesem, mir kommt es heute vor, als seist du desolat. Oder
das habe ich heute schon mal gehört.
Also ich binde immer meine Betrachtungsweise mit ein, damit ich sage es schon gleich, das ist das, was jetzt ich wahrnehme.
Was ich wahrnehme, ja, ja.
Ich biete dir meine Interpretation an, mach was draus. Ich habe ganz schön auch zum Beispiel KollegInnen, die laufen an meinen Türen vorbei und sagen, frag mich nicht, wie es mir geht, weil sie bei mir immer das Gefühl haben, sie müssen es wirklich beantworten. Mhm. Und das finde ich eigentlich schön und eigentlich schade, weil ich darf die jetzt alle nicht mehr fragen, wie es ihnen geht.
Boah, das ist ja hart. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn es ihnen nicht gut geht und sie das Bedürfnis haben zu reden, klopfen sie bestimmt an die Tür und bleiben Männchen stehen, weil sie wissen, dass du fragst. Aber das ist ja auch ganz schön, deine Art zu fragen ist eben nicht, na und, wie geht's dir? Gut, oh ja, alles klar, super. Also dieses sehr standardmäßige, ne, wie geht's dir? Oh gut. Sondern ist letztendlich, Mensch, wie war der Satz, sag nochmal. Ich vermute, nein. Oh je.
Ich kann ihn nicht eins zu eins wiedergeben, weil es ist tatsächlich, das ist nichts. Nein, sind keine Standardsätze, sondern die entstehen immer in der Sekunde des Sagens und dann verlassen sie meinen Kopf und sind frei und ich kann sie leider auch nicht mehr einfangen. Also tatsächlich ist das bei mir sehr stark. Es ist absolut individuell, immer in der Situation und kann ganz anders klingen, aber ich glaube, die Grundlage ist die gleiche, dass ich sage mit meiner Interpretation, für mich siehst du heute müde aus oder es macht auf mich den Eindruck, dass du wütend bist, sowas.
Dazu aber auch, es ist nicht nur das, die Worte, die du sagst, sondern es ist auch die innere Zuwendung, die du dem anderen damit rüberbringst, also wie du dich dem anderen zuwendest, dass man eben nicht im Vorbeigehen, hey, wie geht's, alles klar, sondern dass du dich ihm zuwendest und diese Zeit dir auch nimmst und auch ehrlich an der Antwort interessiert bist.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte es als aufrichtiges Interesse definiert.
Ja, das klingt auch schön, dass man tatsächlich auf die Frage eine Antwort haben möchte.
Mhm. Und das ist ein großer Bestandteil von Kommunikation.
Ja, also wenn wir schon mal den ersten Punkt klar haben, also eigentlich haben wir ja schon zwei Punkte, ne? Also man kann nicht kommunizieren und wie können wir es zusammenfassen?
Zuhören ist ein großer Teil der Kommunikation.
Ja, das würde ich sogar noch als extra Punkt, ich meine tatsächlich, dass man nur fragt, wenn man auch eine Antwort darauf haben möchte.
Und mit der Antwort leben möchte.
Oh ja. Und da wäre jetzt meine Frage, ist es erlaubt, wenn jemand etwas fragt und ich weiß, ich antworte jetzt und das verletzt höchst, also nein, das ist, Kommando zurück, warte, ich mache keine Sendung mehr über Kommunikation, da dreht man ja jedes Wort im Mund rum, was man sagt. Also, wenn ich denke, dass ich mit meiner Antwort den anderen verletzen könnte, antworte ich trotzdem wahrheitsgemäß oder ja, Notlüge, dürfen Notlügen sein in kommunikationstechnischen Dingen? Boah, die Sandra runzelt die Stirn, was sie ganz selten macht.
Also ich hänge noch davor, du fragtest, dein Satz begann mit, ist es erlaubt? Also ja, was, okay, was möchtest du? Was
noch weiter zurück.
Wie komme ich geschickt aus so einer Situation?
Ah, es geht nicht um Erlaubnis.
Nee.
Ah, wie kommst du so eine geschickt aus so einer Situation? Geben, ne? Es kommt darauf an, wie du möchtest, dass es weitergeht. Also wieder, ich bin gemein. Es ist nicht so einfach. Natürlich kann man eine Notlüge der Nachbarin, die in einem unmöglichen Kleid vor der Haustür steht und weggeht und auch keine Chance mehr hätte, sich umzuziehen und dazu hat sie es ja angezogen, weil es ihr gefällt und sie würde mich nach meiner Meinung fragen und ich würde denken, oh Gott, so hast du keine Spiegel zu Hause. Aber darum geht es nicht. Es geht nämlich nicht um meine Meinung, sondern es geht darum, dass sie sich schön fühlt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich glaube, dass sie sich sehr schön in diesem Kleid fühlen. Und dann ist es wahrheitsgemäß beantwortet, weil ich glaube, sie hätte es nicht angezogen, wenn sie sich nicht daran schön finden würde. Und das ist dann gar keine Lüge mehr.
Ja, wow. Muss ich auch erstmal drüber nachdenken.
So. Und wenn es natürlich ist, dass jemand dich zum Kaffee treffen will und du willst ihn, sie nicht treffen.
Ja, zum Beispiel, was sag ich denn da?
Ich melde mich, wenn es mir passt.
Boah, wobei das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen fies, oder?
Warum?
Ja, wäre es nicht besser
vielleicht
zu sagen?
Vielleicht gibt es doch den Zeitpunkt, weißt du nicht, dass es in deinem Leben diesen Zeitpunkt geben könnte, dass du vielleicht doch mit dieser Person Kaffee trinken möchtest?
Okay, wenn ich aber ausschließen möchte, dass ich mit dieser Person jemals einen Kaffee trinken gehen möchte, könnte
warum
ich dann,
sagst du es ihr dann nicht?
Ja, weil ich ja dann vielleicht die andere Person sehr damit verletzen würde. Aber das finde ich dann fairer, letztendlich,
genau,
als sie in der Luft hängen zu lassen.
Ja, genau.
Und wie würde ich das dann elegant machen?
Danke, nein, danke.
Also einfach kurz und knapp, ja. Mhm.
Ja.
Ja, klingt eigentlich ganz einfach, oder? Also, wenn die Nachbarin mit dem Kleid, ne, sagt man, ich denke, dass sie sich sehr wohl im Kleid fühlen. Und wenn man einfach keinen Kaffee trinken gehen möchte, sagt man einfach, nein, danke. Mhm, genau. Vielleicht noch mit einer schönen Stimmintention, ne? Bisschen freundlich, bisschen leicht lächeln dabei. Nein, danke. Und dann ist das alles halb so schlimm.
Ja.
Ja, klingt ganz einfach. Und es ging gerade darum, dass wir hier während der Sendung eine Tafel Schokolade essen. Und dann sagte ich zu Sandra, Mensch Sandra, das kann doch jetzt auch nicht die Lösung sein, dass wir hier eine ganze Tafel Schokolade essen. Und dann antwortest du.
Wofür brauchst du eine Lösung, Susanne?
Habe ich auch gemeint. Musst du denn alles mit so einer Gegenfrage beantworten, wo man sich dann reflektieren muss und drüber nachdenken muss? Und das scheint tatsächlich auch ein Thema in deinem Freundeskreis zu sein, deine Fragen, oder?
Ja, auch da wurde mir schon, also sehr eingeweihte Freunde sagen manchmal schon, stell mir jetzt keine Frage, sondern verwende richtige Sätze
Punkt.
Und sei meine Freundin und nicht jemand anders. Aber tatsächlich ist es mir sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich immer erstmal versuche herauszufinden, um was wirklich geht. Also weil vielleicht ist die Schokolade die Lösung, wenn du Zucker möchtest. Und wenn du was Leckeres möchtest jetzt im Moment, und so groß ist die Auswahl nicht. Wir sind nicht im Lokal, wir sind hier im Studio. Und deswegen wäre tatsächlich meine Frage, für was ist die Schokolade deine Lösung? Und können wir eine andere Lösung finden, wenn ich weiß, wofür es was gelöst sein soll?
Ja, ich glaube, ich werde jetzt im Laufe der Sendung ganz wenige Worte nur noch verwenden. Man weiß ja nie, was passiert dann so. Ja, aber, ein Aber kommt jetzt, es ist natürlich schon toll, wenn du diese Fragen stellst, weil du das ja richtig verstehen willst. Aber oft sagt man das, wie zum Beispiel jetzt dieser Satz, ne, Mensch, das kann doch nicht die Lösung sein, hier eine Tafel Schokolade während der Sendung zu essen. Hat ja eigentlich ganz, ganz viel Hintergrund, ne, den wir jetzt nicht näher erörtern werden hier live. Ich habe auch schon gerade gesagt, es ist eher wie so eine Therapiestunde hier für mich, ne, die Radiosendung mit dir. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir gehen jetzt zu Kommunikationsmodellen.
Jawohl.
Ja.
Was möchtest du wissen?
Ja, mit welchem wollen wir anfangen? Lieblings hast du ja nicht, haben wir ja schon geklärt.
Ach ja, dann komm, dann, wenn es nur einer von 100 kennt oder eine von 100,
ja, machen wir das,
dann
genau,
nehmen wir das Schulz von Thun, das Vier-Seiten-Modell.
Hm.
Und da ist es eben so, dass quasi es geht darum, überhaupt erstmal zu verstehen, wie zwei Menschen durch ihre Kommunikation interagieren und zueinander in Beziehung stellen. Eine Schulz von Thun, der hat eben entwickelt, es gibt einmal vier Seiten einer Nachricht. Und das ist, dass eine Nachricht einen Sachaspekt hat, also Sachinhalt, worüber ich informiere. Die Selbstaussage, also dasjenige, was mir anhand der Nachricht über den Sprecher deutlich wird, was ich von mir selbst kundgebe. Der Beziehungsaspekt, was ich an der Art der Nachricht über die Beziehung offenbart wird, zum Beispiel, bin ich jemandem vertraut oder nicht. Und der Appell, also das, was jemand anders idealerweise tun oder lassen soll. Und Schulz von Thun hat das, und das ist dieses, worüber wir jetzt schon ein paar Mal sprachen, Vier-Ohren-Modell erweitert, weil er sagt, es geht ja auch um den Hörer. Weil eigentlich fängt da die Nachricht dann erst an. Für den Hörer. Und da gibt es eben auch eine Sachebene. Also der Sprecher versucht, Daten, Fakten und Sachverhalte zu äußern, und der Hörer hört mit dem Sachohr, ob das nach seinen Kriterien der Wahrheit überprüfbar wahr und unwahr ist, ob es relevant ist, also ist es belanglos oder bedeutungsvoll, oder ist es eben ausreichend oder brauche ich noch mehr Ergänzung und mehr Informationen. Dann gibt es die Selbstoffenbarung, da ist dann immer dieses, was nämlich bewusst oder unbewusst war, also was unterstelle ich jemand anders auch, wenn ich zuhöre. Und das andere ist, also welche Ich-Botschaften sind in einer Aussage eventuell versteckt. Und das nächste ist die Beziehungsebene. Bist du mir nah, bist du mir fern? Was vermittelst du mir gerade, wie wir zueinander stehen? Haben wir gerade ein entspanntes Verhältnis oder haben wir gerade ein angespanntes Verhältnis? Und dann gibt es noch den Appell, und da geht es auch wieder ganz unterschiedlich. Was höre ich heraus aus der Nachricht? Eben gar nicht die Nachricht, sondern was höre ich heraus? Wir hatten das ja auch in der einen Sendung mit dem Beispiel meines Mannes und den Tomaten. Und werde ich vielleicht manipuliert? Will jemand was ganz anderes? Also da wird ganz viel hineininterpretiert in dieses, was soll eigentlich bewirkt werden? Und ich nehme jetzt nicht das Ampelmodell. Es gibt eine ganz klassische Ampelgeschichte von Schulz von Thun. Es ist grün. Ja. Sondern ich nehme die Kapern. Also haben wir hier das Beispiel. Ein Mann und eine Frau sitzen beim Abendessen. Der Mann sieht Kapern in der Soße und fragt, was ist das Grüne in der Soße? Er meint damit auf verschiedenen Ebenen, Sachebene, da ist etwas Grünes. Selbstoffenbarung, ich weiß nicht, was es ist. Beziehung, du wirst es wissen. Appell, sag mir, was es ist.
Klingt ja jetzt erstmal so, als ob da kein Konflikt bei entstehen kann, ne? Als ob auch kein Missverständnis entstehen kann. Ich sage ja auch erstmal, ne?
Mhm. Jetzt gehen wir zu den Ohren.
Ja, ja, jetzt. Ja. Und jetzt wird es spannend.
Die Frau versteht den Mann auf den verschiedenen Ebenen folgendermaßen. Sachebene, da ist was Grünes. Selbstoffenbarung, mir schmeckt das Essen nicht. Beziehung, du bist eine miserable Köchin. Appell, lass das nächste Mal das Grüne weg. Die Frau antwortet gereizt, mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du ja woanders essen gehen.
Ja, und so schnell kann es gehen. Ne? Und da muss ich sagen, da ist ja Meditation so klasse.
Soll ich dann meditieren, ja, wenn mein genau, Mann was sagt?
Ja, genau. Nein. Und zwar hilft Meditation, in diesen Beobachtermodus zu gehen. Also du trainierst dich mit regelmäßiger Meditation, zum Beobachter zu werden. Und dann kann man in so Momenten eventuell vielleicht diesen Millibruchteil von Sekunde wahrnehmen, wo man sagt, stopp, was sagt der eigentlich? Der sagt, da ist was Grünes in der Suppe und mehr erstmal nicht. Und diese, das ist, das finde ich immer total fantastisch. Ich freue mich immer so, wenn mir das gelingt, ne? Wenn mir dann in dem ganzen Trubel gelingt, so seine, stopp. Denk erst mal kurz nach, ne? Und man sich so reflektiert und sagt, okay, was wurde denn da gesagt? Da ist was Grünes in der Suppe, ja, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich wissen will, was der mir damit sagen will, das mache ich auch tatsächlich mittlerweile, dass ich frage, ja, was möchtest du mir damit sagen? Also, weil oft weiß die Person, glaube ich, gegenüber auch nicht, was er einem damit sagen will. Aber mir gefällt diese Frage so gut und die habe ich mir tatsächlich so ein bisschen zurechtgelegt, ja. Was möchtest du mir damit sagen? Mhm.
Das ist was Grünes in der Suppe.
Genau.
Sag mir, was es ist.
Ja, vielleicht ist es überhaupt gar nicht mehr. Genau. Was möchtest du mir sagen? Oder auch, da ist was Grünes in der Suppe, schmeckt mir nicht. Ne? Ich so, dann ja. Dann sag's doch bitte.
Ein wunderbarer Tonfall, der auch schon wieder ganz viel beinhaltet. Ja, und ich glaube, dass dieses Modell natürlich gut ist. Und es ist gut, sich diesen Dingen bewusst zu sein. Also das kann helfen und es kann dann eben durch Meditation überhaupt verstärkt werden, dass ich ja überhaupt, wenn ich die Ebenen erstmal kenne, dass ich sie auch durchleuchten kann. Ganz oft ist es halt so, und also zum Beispiel, ich meditiere ja auch und ich kenne die Modelle.
Und trotzdem passt das beides nicht. Es ist ja auch nur eine Möglichkeit.
Und trotzdem also flippe ich mal aus und bin,
was?
Bin
Nein.
unverschämt und ruppig, weil da eben ganz viel Gefühl und dann noch viel mehr als diese quasi Laborsituation, zwei Menschen sitzen am Tisch, sondern ich komme nach Hause, ich habe schon einen langen Tag hinter mir, ich habe viel gearbeitet, irgendjemand hat rumgekrakeelt, vielleicht ist irgendjemand krank, ich habe Magenschmerzen, was auch immer. Also ich komme heim und habe meine eigenen emotionalen Pakete und mein Befinden auch noch dabei. Und dann kommt, da ist was Grünes. Und dann trifft es eben nicht nur auf diese vier Ohren, sondern es betrifft auf eine Innenwelt, die sowieso nur darauf gewartet hat, dass irgendwas passiert, damit da endlich der Dampf rausgehen kann. Und das tut mir dann auch immer leid, weil ich weiß, ich greife mich im Ton, ich bin harsch, ich bin nicht wirklich freundlich und nicht richtig wertschätzend. Und ich glaube, das Wichtige ist dann, das danach zu kommunizieren, wenn man wieder runtergekocht ist, zu sagen, sorry, ich weiß, das war jetzt gerade voll drüber.
Das ist aber total schön von dir, dass du das hier so ehrlich kommunizierst und einem dadurch auch bewusst wird, wir sind alle nur Menschen.
Ja.
Also was heißt nur, wir sind alle wundervolle Menschen, ne? Das ist, wir sind alle wundervolle Menschen und wir alle reagieren nicht immer so, wie wir uns das selber auch von uns wünschen. Und das ist, denke ich, eine schöne Variante zu sagen, boah, das, wie du das gerade gesagt hast, ne, das war jetzt daneben oder vielleicht auch, ja, nicht zu viel erklären, sondern ich hatte einfach einen mega anstrengenden Tag. Das hat jetzt überhaupt nichts mit euch zu tun, aber ich kann gerade nicht mehr oder was auch immer. Und das ehrlich zu kommunizieren, sich auch ehrlich zu fragen, was brauche ich denn jetzt in diesem Moment?
Was machst du, wenn dann der andere sagt, ja, ist mir egal, hatte ich auch, musst mich trotzdem nicht so blöd anmachen?
Das ist ja auch spannend. Ja, dann würde ich erstmal fragen, mir Gedanken machen, ob ich das jetzt in diesem Moment brauche. Die ist ja letztendlich die Energie, ne, wenn ich nah mit dem Menschen bin, diese Herzenergie mit dem zu teilen, ob das wirklich das ist, was ich momentan brauche. Oder tatsächlich zu appellieren an das Verständnis des anderen, dass einfach jeder Mensch anders ist. Und es ist auch jeder Tag anders, ne? Mal kann ich damit besser umgehen, mal kann man weniger damit gut umgehen. Und das auch anzuerkennen. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch macht es so gut er das kann. Und jeder sagt mal was, macht mal was oder sagt was nicht oder macht mal was nicht, was dem anderen nicht passt. Aber oft selten, um den anderen wirklich zu verletzen. Sondern oft ja nur aus dieser eigenen Unwissenheit oder eigenen Unsicherheit raus, das ja auch zum ersten Mal zu kommunizieren, zu machen oder zu tun.
Ja, wir haben auch, neulich hatten wir zum Beispiel so eine Situation und da wurde ich dann gefragt, was ich jetzt denken würde und dann habe ich gesagt, ich sage das jetzt nicht, weil ich niemanden verletzen möchte und ich möchte nichts Falsches sagen und ich bin so sauer, dass ich jetzt einfach tatsächlich nicht sprechen kann und das nur tue, um mich und die anderen Menschen zu schützen.
Ja, die Situation hatte ich auch schon mal. Da bin ich dann auch, bin ich weggegangen.
Ich putze immer, wenn ich sauer bin.
Oh, beim nächsten Mal, wenn du sauer bist, ruf mich einfach an, dann lasse ich dir meinen Hausschlüssel zukommen. Oh, das ist ja praktisch. Dann kann man also immer an des Sauberkeitsstadiums deines Hauses erkennen, wie dein Gemütszustand ist.
Zum Glück nicht, weil ich ja einen wundervollen Menschen zu Hause habe, der den Großteil eigentlich erledigt und ich das gar nicht tue und ich den Luxus habe, nur so das eine kleine immer hier und da zu machen. Aber dann kommen so Grundreinigungssachen. Also dann werden die Schränke aufgeräumt, wenn ich dann sauer bin und dann wird sortiert.
Das ist aber eine schöne Eigenschaft.
Ja, es ist halt Energie, die raus muss.
Ja. Aber um nochmal so darauf zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass diese Interpretation eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, wenn ich jetzt kommuniziere mit dir, zu jetzt hier in diesem Moment und mir dann auch permanent Gedanken mache, oh Gott, was denken die Sandra jetzt von mir? Und dann weiß ich ja gar nicht mehr, welches Wort ich wählen soll, darf, kann, möchte. Ja. Und das hat er ja auch gesagt, die Kommunikation, oder wie hat er gesagt, entsteht beim Zuhörer, die,
kann sein,
die ja, ich habe es gerade nicht mehr ganz, das Verständnis, das Bild, die Geschichte, die man sich erzählt, die entsteht beim Zuhörer, weil da ja eben ganz oft interpretiert wird einfach.
Absolut.
Also das ist
das ist der Hammer.
Ja. Und da vielleicht mal nachzufragen, bevor man anfängt zu interpretieren, hey, was möchtest du mir eigentlich damit sagen? Das ist, ich habe das jetzt so und so verstanden. Also tatsächlich, wenn ich das mit meinem Mann zu Hause mache und er mir irgendwas sagt und ich dann im ersten Moment auch so gern hochgehen will, so, wow, was, boah. Und dann denke, hey, Susanne, mal kurz stopp. Und dann frage, was möchtest du mir eigentlich damit sagen? Ist es tatsächlich oft etwas ganz anderes, als was ich wahrgenommen, gehört, gefühlt, gedacht, mir zusammengereimt habe?
Eine sehr kluge Frage und eine sehr kluge Intervention, die du da machst. Die könnten wir uns alle ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Also bei mir ist tatsächlich, was ich eben dank Meditation und auch in meiner systemischen Ausbildung einfach gelernt habe, ist dieses zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Hatten wir schon mal. Ja, weil ich liebe es, liebe es. Das ist wirklich was ich sehr mitgenommen habe. Und diesen Raum zu vergrößern, ist also auch immer was ich gerne mitgebe als Anregung. Weil allein durch Atmen und sich das bewusst machen, da ist jetzt ein Raum für mich, in dem ich entscheiden kann, wie ich reagiere.
Und diese Fähigkeit haben wir, die ist in unserem Hirn, ja, ich liebe ja dieses Wort, im präfrontalen Kortex ist das, das ist dieser neuere Teil unseres Gehirns, der uns auch unterscheidet, diese Impulskontrollsteuerung, die wir haben, und die haben wir, die ist zwar relativ spät erst entwickelt, so rum, nicht ausgewickelt. Die ist entwickelt, wobei ausgewickelt auch schön.
Das ist ja das Problem im Teenageralter, dass die genau. als letztes kommt.
Das können die nur mit paar 20. Also ich habe unterschiedliche Zahlen gehört. Ich sage jetzt mal ungefähr mit 25. Ich hätte nicht gedacht, dass das so spät ist. Also habt Mitgefühl.
Ich gehe jetzt heim ins Kissen.
Mit euren Teenagern oder auch mit jungen Erwachsenen. Diese präfrontale Kortex ist noch nicht ganz ausgebildet und das ist eben der Teil des Gehirns, der uns willentliche Entscheidungen treffen lässt und der Impulse auch steuern kann. Du wirkst jetzt ganz schockiert und
ich
traurig.
Ich habe gedacht,
ne?
Also wie gesagt, ich habe ja die Info selbst eingebracht, wird erst am Ende der Pubertät beigebracht.
Später.
Aber entwickelt. Aber das ist natürlich bitter. Also wenn ich dann überlege, Mitte 20, das muss ich nochmal recherchieren. Ja, nicht, dass ich dich anzweifle,
mal.
Aber
okay,
das schockiert mich jetzt, wenn ich dann denke, so lange, das ist aber auch logisch, wahrscheinlich auch deswegen Strafrecht voll erst mit 21. Das macht natürlich durchaus Sinn.
Keine.
Aber Teile davon sind ja schon entwickelt. Das ist ja nicht so, dass die nur ferngesteuert durch die Amygdala, durch die Gegend rennen und verrückte
stimmt.
Sachen machen, ja. impulsive.
Und das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also das, wie alles entwickelt sich das ja auch unterschiedlich und ist auch von, ja, wie man selber ist, unterschiedlich. Der eine ist ja mehr impulsgesteuert und der andere nicht. Der andere ist ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser. Und da darf auch jeder gerne so sein, wie er ist. Und das müssen wir nicht persönlich nehmen.
Und jeder, wie er ist, das ist auch noch ein Stichwort zu diesem Ohrenmodell. Da kann jeder, der und jede, die es interessiert, im Internet nachschauen. Da gibt es wunderbare Tests, auf welchen Ohren höre ich besonders gut. Und dann kann man sich so ein bisschen auf die Spur kommen. Also dieses, welches Ohr ist bei mir immer besonders ausgeprägt? Ist es zum Beispiel eher das Beziehungsohr? Versuche ich permanent herauszufinden, was möchte der andere eigentlich mir mitteilen? Welche Beziehungsbotschaft da mitschwingt? Bin ich eher ein Sachohr und bin aber dafür für taub, für all die anderen schönen Dinge, die mir mitgeteilt werden sollen, dabei, dass ich vielleicht, dass mir jemand mitteilen möchte, dass er mich gern hat oder eben auch nicht. Also solche sein, wie mit dem Kaffee das Beispiel. Also verstehe ich nicht, dass bei einer Antwort die Botschaft dabei ist, danke, ich habe an dir kein Interesse, die Beziehung. Weil das ist ja genau das, was du mit dem Absage, nein, ich möchte mit dir keinen Kaffee trinken, transportierst. Und so sich so ein bisschen zu hinterfragen, welches sind denn meine besonders feinen Ohren und auf welchen Ohren bin ich vielleicht ein bisschen taub? Und sich dann mal zu schulen und das tatsächlich als Experiment in guten Zeiten. Experimente sollte man immer nur in guten Zeiten machen. Das heißt, wenn man sich mit jemandem gut versteht, wenn man mit einer guten Freundin da sitzt und dann einfach mal einen Satz und dann sagen, wow, ich kann den jetzt so verstehen, ich kann den so verstehen, ich kann den so verstehen, ich kann den so verstehen. Dadurch trainiert man das tatsächlich. Also das ist so das ganz Wichtige.
Das finde ich ja total die schöne Idee, das mal zu trainieren, zu üben und damit zu spielen.
Mhm.
Weil damit macht sich das erstmal bewusst. Das ist ja auch, das, ne, man hört das Modell und denkt so, aha, ja, habe ich verstanden. Aber das einmal das Verstehen von dem Hören und dann das eigene Fühlen bei der Sache und dieses eigene Nachdenken über diese Sache ist natürlich was ganz anderes. Also, hier kommt ein ganz konkreter Tipp für euch zu Hause unter dem Weihnachtsbaum. Vielleicht macht ihr das nach dem Abendessen. Alle sind gesättigt, haben vielleicht ein Gläschen Wein schon getrunken, sind dann dementsprechend entspannt und dann sagt einer was, zum Beispiel, genau, wir fangen an, das Essen war lecker und dann wird interpretiert. Nein, aber
dir hat mein Essen noch nie geschmeckt.
Nein, ich würde das vielleicht in einem nicht an Weihnachten, nicht an einem so emotionsgeladenen Fest, nein, sondern tatsächlich vielleicht unter vier Augen, wenn man mit einer guten Freundin oder Freund zusammensitzt, zu sagen, hey, das probieren wir mal aus.
Auch im Freundeskreis kann ich mir das lustig vorstellen. Also mit 3-4 Leuten in lockerer Runde kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen.
Weihnachten. Also du meinst, die Familie an Weihnachten, die eignet sich nicht dazu?
Es kommt auf die Familie an, tatsächlich. Aber es wäre jetzt nicht das Erste, was ich sagen würde. Ein Weihnachtsfest, das wir, wie wir es in der letzten Sendung hier hatten, aus vielen Komponenten besteht, die man beachten muss. Die eigenen Interessen, die Fremdinteressen, die Geschichte, die Historie und die Erwartungen, die Gefühle. Da würde ich es nicht machen. Aber auch mit den neuen Kontaktbeschränkungen kann man ja mit bis zu 10 Personen auch nach dem 28. zusammen sein. Und kann in solchen Runden dann durchaus mal sagen, jetzt nehme mal einen Satz einfach so und vielleicht idealerweise sogar einer, der vorher schon gefallen ist.
Ja.
Und dann zu sagen, wie versteht ihr den denn?
Das ist auch eine fantastische Gelegenheit, die anderen Personen nochmal besser kennenzulernen, ne?
Absolut.
Oh, das klingt toll. Also das ist eine, ich finde, wir sollten ein Spiel dazu entwickeln. Mit so Fragen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann das Modell dazu. Also, wenn du ein Spielemacher draußen bist und uns gerade hörst und diese Idee auch so toll findest, schreib uns. Oder wenn du Radio Hanau Zuhörer bist und sagst, Mensch, Sandra, Susanne, das Spiel, das müsst ihr unbedingt entwickeln. Schreib uns gerne. Ja, wir sind schon wieder voller Ideen, ich sehe schon. Ich wollte aber noch auf eine Sache hinaus. Und zwar habe ich mir nochmal was überlegt. Manchmal im Leben kommt es ja vor, dass man bei einem Freund, Partner oder auch wie, was ansprechen möchte. Sei es jetzt, wir nehmen mal ein Beispiel, Urlaubsplanung. Ja? Wo soll es nächstes Jahr in Urlaub gehen? Ich mache mir also jetzt Gedanken, ich mache mir seit einer Woche lang Gedanken, oh, ich würde gern nur auch ein Beispiel ans Meer fahren. Und dann sage ich dem anderen, hey, ich würde gern ins Meer fahren, guck mal, ich habe da schon was rausgesucht im Internet, wir können da oder da oder da hin. Und ich habe festgestellt, dass das Sinn macht, dem anderen dann erstmal die Möglichkeit zu geben, das eigene Nachdenken und Überlegen, ihm Zeit zu geben, dass er das genauso machen kann wie man selbst, weil man selbst hat sich ja schon eine Woche zum Beispiel damit beschäftigt und der andere eben nicht, dass man sagt, hey, denk doch mal drüber nach und lass uns morgen oder die Tage mal drüber sprechen, wo du hin in den Urlaub möchtest, weil die Erfahrung ist tatsächlich, wenn man dann sofort eine Antwort will, klappt das oft nicht, weil derjenige dann so überrumpelt ist, ne, und sagt, nee, ich wollte eigentlich in die Berge, boah, und dann empfinde ich das total gut mittlerweile und ich mag das auch selber, wenn das um mich geht, wenn jemand sagt, hey Susanne, ich würde gerne mal mit dir über was reden, dann sage ich, oh, über was denn? Und sich dann Gedanken zu machen, ohne versuchen zu interpretieren, was will der andere da mit mir sagen, sondern eher, was möchte ich denn, dass ich mir wirklich ganz klar und bewusst werde und dann kann jeder sagen, hey, ich habe mir das vorgestellt, der andere, ich habe mir das vorgestellt und dann kann man gucken, wie es weitergeht.
Sehr schöne Idee. Zwei Ideen oder zwei Anregungen dazu. Also bei mir ist es so, deswegen mag ich Textnachrichten, weil ich mir dann erstmal in Ruhe meine Meinung und meine Gefühle bilden kann. Also ich muss nicht unmittelbar reagieren. Das ist manchmal einfach besser. Und das andere ist, ich finde die Idee wirklich super. Ich erlebe allerdings oft im Beratungskontext, dass dann der eine, der sich Gedanken gemacht hat und das auf den die andere trifft, der die zweite sich dann auch keine Gedanken macht und dann redet man zwei Tage später und dann kommt, ah, ich habe doch alles vorbereitet, warum hat er sie denn nicht dann sich auch vorbereitet? Also oft ist ja so, dass man sagt, okay, wollen wir uns mal Gedanken machen, wo wollen wir denn im Sommer hin? Meistens geht's ja so los.
Ja.
Und dann ist man erstaunt, dass der andere keinen und das ist dann natürlich so eine Situation, dann gibst du zwar schon den Vorsprung und sagst, hey, ich erwarte gar keine Antwort von dir gleich, was total super ist. Nur wie gehst du damit um, wenn der die andere dann noch nicht geplant hat zu dem Zeitpunkt, der gemeinsam bestimmt wurde?
Das kam jetzt in meinem Plan nicht vor, das Szenario. Nee, ist natürlich die Realität, stimmt auch. Wobei man da ja vielleicht auch mit Verständnis dem anderen gegenüber reagieren kann und ihm entweder noch mehr Zeit gibt oder halt fragt, warum hast du dir denn keine Gedanken gemacht oder dir die Zeit nicht genommen? Vielleicht sagt der andere, ich möchte überhaupt nicht mit dir in Urlaub fahren oder so. Deswegen möchte ich da gar nicht mit dir drüber sprechen oder so. Weiß man nicht. Ich meine, das ist wieder die Frage, will ich die Antwort hören, ne?
Aber dann geht's auch schneller mit der Urlaubsplanung.
Ja, dann ist das Thema ganz schön. Ja, okay, dann fahr du an den Strand, ich fahr ans Meer, alles gut. Ich habe Freunde zum Beispiel, die fahren jetzt an Weihnachten weg. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt noch machen. Ich glaube schon. Und dann hat sie die Geschichte erzählt. Sie saß mit ihrem Mann im Auto und sie war schon so angenervt, dass jetzt Weihnachten vor der Tür steht. Und sie hatte auch keine Lust, dass ihre Schwiegermutter zu ihr kommt und so. Und dann irgendwann hat sie sich das Herz genommen, hat sie ihrem Mann gefragt, können wir nicht einfach wegfahren über Weihnachten? Und jemand, oh Gott, endlich. Ich dachte, du fragst nie.
Ja,
also
schön.
Da stand das so unausgesprochen zwischen. Und eigentlich hat nur der eine gewartet, bis der andere endlich diese Frage stellt oder diesen Ausweg bietet. Und das war natürlich dann auch mal, also so kann das ja auch laufen, dass einer einfach mal was ausspricht und der andere sagt, oh ja, das habe ich mir auch schon gedacht und es traut sich vielleicht keiner, das auszusprechen. Ne?
Richtig, absolut. Also total und das hast du ganz oft tatsächlich. Aber was mir noch vorhin eingefallen ist, das hatte ich gerade verloren und es ist wieder zu mir zurückgekehrt. Das eine ist dem anderen Zeit geben und das andere ist, und das ist das, was ganz oft auch total unterschätzt wird, viel mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, ist der andere denn überhaupt bei mir und kann mir zuhören?
sind wir wieder bei dem, was du vorhin, ne, was du so schön praktiziert hast und mir bewusst gemacht hast, dass man sich dem anderen wirklich zuwendet. Und mit diesem Zuwenden meine ich tatsächlich auch diese körperliche Zuwendung, ne? Dass ich ihn anschaue, dass ich mein Handy zum Beispiel zur Seite lege. Und zwar nicht nur nebenhin, das finde ich auch so eine Sache, ne? Sondern wirklich komplett aus dem Sichtfeld raus. Und dass ich ja dem anderen auch zuhören möchte, ne? Mhm,
genau. Und aber halt auch von dem Sprechenden, dieses, dass ich sehe, ich sende nicht Signale in den Raum und ärgere mich, dass sie nicht ankommen, sondern ich muss auch wahrnehmen, da guckt vielleicht jemand gerade fern oder hat einen anderen Gedanken im Kopf. Selbst wenn er so aussieht, als ob er mir zuhört, tut er das ja vielleicht oder sie gar nicht, sondern ist mit was ganz anderem beschäftigt. Und gerade mit Kindern machen wir das ganz oft. Die sind hinten im Zimmer und man blökt, ja. Oft ist es ja ein Blöken, was nach hinten oder ruft irgendwas und die Kinder reagieren nicht und dann wird man schon sauer und warum kommt ihr denn? Ich habe doch schon vor 5 Minuten gesagt, es gibt Essen und das haben die vielleicht gar nicht gehört, weil sie mit irgendwas anderem intensiv beschäftigt sind. Und genauso geht es uns Erwachsenen. Also es ist etwas, was mir immer wieder im Tagesablauf, obwohl ich es weiß, auch passiert, dass ich mit Menschen spreche, die gar nicht dazu in der Lage sind, weil sie nicht merken, dass ich es tue oder weil sie mit was anderem innerlich oder äußerlich beschäftigt sind.
Gerade dieses innerlich beschäftigt sein, ne? Gedanklich, zum Beispiel, wenn man jetzt von der Arbeit kommt und man ist einfach gedanklich noch auf der Arbeit oder bei einem Thema, was gerade auf der Arbeit war und dann fragt der andere, hey, hast du schon Gedanken über den Sommerurlaub gemacht? Ich meine, das ist ja total unpassend. Und dann, das ist das, was du sagst, dann kann ich gar nicht dem folgen, was der andere in dem Moment von mir möchte. So, jetzt kommt aber eine spannende Sache. Jetzt ist der Alltag ja teilweise relativ voll. Das ist natürlich unterschiedlich, aber von Arbeit, vielleicht Hobby, vielleicht Radiosendung, was man noch alles so nebenher macht. Und wie schaffe ich es dann, mir die Zeit für eine Kommunikation zu nehmen? Weil oft ist das ja auch so, wenn du sagst, hey, dann haben wir Zeit. Ich meine, ich kann jetzt nicht im Kalender eintragen, hey, Donnerstagabend von 8 bis 8:30 können wir über unseren Urlaub sprechen. Aber du, vielleicht ist das ja auch die Lösung. Vielleicht ist das die Möglichkeit. Also wie schaffe ich es, im Alltag möglichst oft in diesem bewussten, aufmerksamen Zuhörermodus zu sein?
Mein erster Gedanke war, warum möglichst oft? Natürlich verstehe ich es, weil es generell gut wäre, aber die Frage ist, überfordern wir uns nicht selbst, wenn wir uns genau das schon vornehmen? Wäre es nicht schon gut zu sagen, okay, vielleicht haben wir Themen, bei die uns wichtig sind und die dem anderen wichtig sind und bei diesen Themen sind wir auf jeden Fall im konzentrierten Zuhörermodus.
Also Prioritäten setzen.
Vielleicht weiß ich das ja, was wichtige Themen für jemanden sind. Also für Idealfall, wenn ich mit den Menschen zusammenlebe,
oder
weiß ich das.
Ich frage ihn, oder, was ist dir denn momentan wichtig?
Ja. Oder ich sage den Menschen, ich merke, ich kann mich im Moment nicht damit beschäftigen, so wie es vielleicht sein sollte. Wollen wir das auf einen anderen Zeitpunkt verschieben?
Boah, wobei das auch echt hart für den anderen sein kann. Ne? Wenn das dem jetzt gerade, was machst du denn dann? Dann ist dem anderen das aber so wichtig, weil es den...
Ja, dann muss ich abwägen. Ja, dann muss ich sagen, dann essen wir eine Stunde später oder... Also die Frage ist ja, was steht auf der anderen Seite in diesem dicht gedrängten Alltag? Kann ich das ruhen lassen und kann mal sagen, naja gut, dann gehe ich heute nicht zum Sport und höre lieber zu? Also diesen Prozess, auf den muss ich mich dann einlassen. Das ist ganz klar. Das darf ich nicht fragen, sagen oder ich sage tatsächlich, ich kann mich jetzt damit nicht beschäftigen. Der nächstmögliche Zeitpunkt ist deiner.
Ist im 25. Januar 2022. Ja. Puh, also das sind ja ganz viele Sachen, die bei Kommunikation eine Rolle spielen. Es ist nicht nur du sagst, was ich höre, was alles ist Paletti, sondern wie du es sagst. Und tatsächlich, je mehr wir drüber reden, desto bewusster wird mir dieser Satz nochmal, dass dieses Verstehen, die Geschichte, die dahinter hängt, bei dem Zuhörer passiert. Mhm. Ne? Also tatsächlich natürlich auch bei dem, der erzählt, dass er möglichst klare Worte findet, auch sich so ausdrückt, dass der andere es versteht, sich aber auch bewusst macht, was er überhaupt sagen will. Das ist zum Beispiel auch eine Sache manchmal, wenn ich mit jemandem rede und der holt dann so aus. Ne? Mhm. Boah, ich bin ja ein relativ schneller Denker. Und dann denke ich mir dann manchmal, komm doch mal auf den Punkt jetzt bitte. Ne? Ich habe keine Zeit, ich habe noch andere Sachen zu machen. Mhm. Ist auch spannend, die Ungeduld, die dann kommt. Dabei gehört ja diese ganze Geschichte, die der andere mir erzählt, gehört ja zu seiner Erzählung dazu.
Ja.
Ne? Zu seiner Geschichte.
Absolut.
Und dann wäre es, glaube ich, nicht ganz so nett zu sagen, Komm mal auf den Punkt, bitte.
Nein, ich kenne das Problem, wurde deswegen auch schon öfters mal nicht so freundlich darauf hingewiesen, dass jemand äußern möchte, was er äußern will. Aber die Frage wäre für mich dort wieder, wieso hat der andere das Bedürfnis, das so zu erzählen und kommt nicht zum Punkt? Also hat es was mit gesehen werden zu tun? Hat es was mit verstehen wollen, also verstanden werden, zu tun. Also was ist dieses so dahinterliegende Bedürfnis? Da hatte ich auch die Coaching-Bande, gibt sie, machen super Podcasts und die hatte ich jetzt einen gehört und das fand ich ganz schön. Da war dieses Vorwürfe sind Wünsche. Es sind Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen in einer konkreten Situation. Und das ist das tatsächlich. Also es geht tatsächlich ganz oft, wenn wir jemandem was vorwerfen, eigentlich um einen Wunsch dahinter. Die Frage ist, wie können wir vielleicht dahin kommen, eher die Wünsche zu äußern oder das Bedürfnis als vorwerfen, statt vorzuwerfen, du hörst mir nie richtig zu.
Oder
ich brauche es, dass du mir zuhörst.
Also das möchte ich jetzt nochmal wiederholen, das finde ich fantastisch. Vorwürfe sind oft nicht geäußerte Wünsche. Und vielleicht ist es für dich zu Hause ein wundervolles Experiment, dass wenn dir ein Vorwurf im Kopf herumschwirrt, einem anderen gegenüber, dass du den als Wunsch äußerst.
Oder Bedürfnis halt.
Oder Bedürfnis. Mhm. Boah.
Mal zu überlegen, was werfe ich denn anderen so vor?
Mhm.
Was steht eigentlich dahinter?
Da gibt es ja diesen Spruch, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Ne? Was ich dem anderen vorwerfe, sagt eigentlich mehr über mich aus, als es tatsächlich über den anderen aussagt. Womit wir tatsächlich wieder bei dem Punkt sind, den wir schon nach 20 Minuten erreicht hatten. Ne? alles beginnt bei einem selbst.
Ja.
Ja, trotzdem war das toll, was wir die Stunde noch gesprochen haben. Also ich finde es schon gut, dass wir nach 20 Minuten trotzdem weitergemacht haben und nicht gesagt haben, okay, jetzt hören wir auf. Das ist doch auch eine Variante. Man kann sich das ja auch immer schön interpretieren.
Absolut. Oh. Absolut kann man sich schön interpretieren. Das funktioniert ganz oft auch. Und dann ist man etwas irritiert, wenn es nicht so klappt. Wobei ich nicht für die Katastrophenvariante bin.
Ja. Und letztendlich trainieren wir ja aber unser Hirn auch damit. Ne? Trainiere ich mein Hirn darauf, mir immer eine Katastrophe zu erzählen oder trainiere ich mein Hirn darauf, mir immer eine schöne Geschichte zu erzählen? Ich meine nicht, dass damit alles rosa-rot ist und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Frage ist ja schon auch, entscheide ich mich dafür, immer im Drama, mir das Drama zu erzählen oder entscheide ich mich dafür, mir zu erzählen, was gut geklappt hat? Und das finde ich ja, muss ich ja echt sagen, total spannend, wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, mit Kunden. Ne? Zum Beispiel, da gibt es Kunden, die sind so positiv, da sieht man schon anhand der Medikamente, denen geht es richtig schlecht und dann fragt man, hey, wie geht's Ihnen denn? Eine ehrlich gemeinte, wirklich Frage. Und dann kommt, ja, mir geht's gut. Wo du denkst, was? Wahnsinn. Also so eine positive Art zu leben und Lebenseinstellung finde ich einfach mega. Und dann kommt der Nächste, der hat einen Schnupfen und dem geht's total schlecht. Ist aber dann nicht meine Aufgabe, da rein zu interpretieren, sondern es einfach nur so anzunehmen und dann zu gucken, was kann ich denn jetzt für den Kunden tun, dass der sich besser fühlt. Aber ja, lasst uns schöne Geschichten erzählen.
Welche?
Da bin ich jetzt auch nicht so festgelegt, welche? Nein, aber ich meine generell, ne? Das ist, lasst uns doch gerne auf die Dinge einen Blick werfen. Oh, ich werde jetzt mal ein bisschen provokant. Also, wir reden mal ganz kurz über dieses C-Thema, ja, über dieses Corona-Thema. Für mich gab es zum Beispiel auch super viele positive Aspekte. Ohne diese Pandemie würden wir hier nicht sitzen. Da gäbe es Radio Hanau nicht. Da hätte ich den Mut nicht gehabt zu sagen, hey, kann ich hier eine Radiosendung machen? Und das ist doch gigantisch, ne?
Ja, auch also, ganz viel Solidarität tatsächlich. Also wir reden ja viel über Spaltung in der letzten Zeit. Tatsächlich gerade in der ersten Welle und das ist jetzt immer noch da, aber nicht mehr so sichtbar und auch Gott sei Dank nicht mehr in diesem Ausmaß teilweise nötig, war ganz viel Solidarität spürbar. Es gab wunderschöne Aktionen von Kindergärten, die versucht haben, irgendwie mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, von Nachbarschaftsinitiativen für ältere Menschen einkaufen zu gehen, für Menschen, die in Quarantäne sind. Ich habe es jetzt erlebt, dass eine Freundin meiner Tochter in Quarantäne ist. Und die Mädchen gehen in den Supermarkt, kaufen von ihrem eigenen Geld Süßigkeiten und Energydrinks und bringen es ihr vorbei und stehen dann am Fenster bei nicht wirklich warmen Temperaturen und unterhalten ihre Freundin. Das finde ich sehr rührend tatsächlich in all diesem. Das ist ja meistens so, dass es in vielen schlechten Dingen auch was Gutes gibt, wobei ich trotzdem nicht finde, dass das Schlechte besser wird.
Nein, das nicht, aber das ist ja wieder eine Frage von dem Fokus. Welche Geschichte oder welche Geschichte erzähle ich mir? Mhm. Und du erzählst jetzt zum Beispiel da eine tolle Geschichte. Man könnte auch erzählen, boah, voll schlimm. Die Freundin von meiner Tochter ist jetzt seit 2 Wochen in Quarantäne. Der ist total langweilig, sondern und das können wir gerne ja immer wieder trainieren. Das ist auch wieder so eine Trainingssache und aufleben lassen, dass ich sage, welche Geschichte möchte ich mir denn von meinem Leben erzählen?
Mhm. Ja, und ich hatte heute tatsächlich interessanterweise mit einer Kollegin in der Tür ein interessantes Gespräch darüber, dass sie
ist
sagt.
Ist die stehen geblieben bei dir?
Die ist stehen geblieben, die hatte Zeit. Und sie meinte, dass sie sich immer das Worst-Case-Szenario ausdenkt, weil dann kann sie ja nur positiv überrascht werden. Es ging um Weihnachten und dann sagt sie, okay, sie geht nicht davon aus, dass das gut läuft, sondern katastrophal und sagt dann, ja, sie ist immer so, sie macht das und weil dann kann es nur besser werden. Das macht meine Mutter auch gerne. Und ich finde, dass man damit unheimlich viel Zeit verschwendet, Lebenszeit. Und du hast insgesamt mehr schlechte Energie, weil wenn es schlecht wird, ärgerst du dich, egal ob du es dir vorher überlegt hast oder nicht. Also es fühlt sich trotzdem schlecht an.
Und was ich dazu sagen muss, es kommt ja doch in der Regel anders, als du dir vorstellst oder dir erwartest hast, ob das dann schlechter oder besser ist, sei mal dahingestellt. Aber oft ist es ja, dass man darauf nicht vorbereitet ist. Also ich muss zum Beispiel gerade an eine Geburt denken. Ja, so eine Geburt, man hört 105 Geburtsgeschichten und trotzdem ist die eigene komplett anders und du bist darauf nicht vorbereitet, weil die einfach komplett anders ist. Da musste ich nur gerade dran denken und jetzt ist tatsächlich die Frage, möchte ich mich jetzt trainieren, mir alle Horrorszenarien gedanklich durchzuspielen oder möchte ich vielleicht trainieren, mit Gelassenheit auf das Unvorhersehbare reagieren zu können?
Das ist schön, das war meine Antwort nämlich an sie, dass ich gesagt habe, weil sie meinte, sie ist so, dass sie sich diese Worst Case, und es geht ihr aber nicht schlecht damit, aber sie macht sich diese Gedanken und andere würden ja sich immer alles schönreden, dann sind die zutiefst enttäuscht. Und ich habe gesagt, ich mache nichts von dem, sondern ich versuche mir meistens zu sagen, mittlerweile, ich war früher auch anders, aber mittlerweile versuche ich mir zu sagen, ich werde sehen, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Es kommt, was kommt. Das ist tatsächlich ein sehr systemischer Blick. Und das, was dann da ist, damit muss ich umgehen. Und nicht vorher, weder diese großen Erwartungen, wow, das wird jetzt das Fest des Jahrhunderts, noch zu haben, das wird wieder ganz schrecklich und wir werden uns alle zu Tode streiten. Also, dass ich irgendwo dazwischen bin. Und ich glaube, deswegen mag ich auch schon lange Fasching nicht mehr, weil da erwartet wird, dass wir alle gut drauf sind. Und ich weiß das doch nicht. Ich weiß doch nicht, ob ich an einem bestimmten Tag total gut drauf bin. Genauso wie Silvester, das Silvester feiern oder so. Dass man immer sagt, boah, das muss jetzt was ganz Besonderes, Crazyes sein. Und es muss der Abend. Nein, vielleicht ist ein ganz anderer Abend. Der Abend, der sein soll. Ich wollte jetzt gerade wieder ein Datum nennen, das habe ich das letzte Mal gemacht und habe genau das Datum von dem Geburtstag meines Schwagers genannt, der leider nicht mehr lebt. Und da meinte mein Mann, es war komisch, dass ich genau das Datum gewählt habe. Deswegen wähle ich gar keine Daten mehr, dass ich nicht irgendein Abend in irgendeinem Jahr könnte
eine
super
grade,
Party sein.
Okay, Party, okay. Ja, legen wir uns nicht fest. Genau, es könnte eine Party sein und es kann gut oder kann schlecht werden. Und vor allem, also es gibt ja tatsächlich spirituell gesehen das Gesetz der Anziehung. Dass das, was du ausstrahlst oder denkst, fühlst, glaubst, dir für Geschichten erzählst, auch anziehst.
Das hat mit dem Lottogewinn noch nie geklappt.
Nee, da geht es auch nicht um Glück und um Zufall, sondern wenn dann so ein Abend ist und ich habe mir alle Worst-Case-Szenarien schon überlegt und dann habe ich aber auch meinen Fokus auf diese Worst-Case-Sachen. Ne? Was weiß ich, oh, beim Zubereiten tropfe ich mir Soße auf meine Klamotte, war ja klar, ne? Mhm. Habe ich mir ja schon überlegt. Also ich finde schon, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat, was ich anziehe. Und es geht wieder letztendlich um meinen Fokus. Worauf setze ich meinen Fokus? Man könnte ja auch sagen, oh, na gut, jetzt habe ich einen Fleck auf der Hose, sau cool, ich habe eine Waschmaschine, ich muss nicht per Hand waschen. Oder naja, nehme ich halt eine andere Hose, ich habe ja noch eine, Gott sei Dank. Also,
oder ich könnte einfach sagen, doofen Fleck. Aber es ist so diese
Selbsterfüllende
ist die selbsterfüllende Prophezeiung natürlich.
Ja, wobei das jetzt nicht heißt, dass ihr nie wieder irgendwas Negatives denken müsst, weil das dann sofort eintritt, um Himmels Willen.
Ich merke, dass ich Bauchweh tatsächlich kriege. Ich bin bei dir und verstehe dieses Prinzip sehr gut und kriege Bauchweh, weil es gibt ein Buch, The Secret.
Ja, da gibt es einen Film zu, ich habe den Film geguckt.
Genau, also es gibt ein Buch und ich habe das Buch aufgehört zu lesen an der Stelle, als es um die Juden im Dritten Reich ging. Und das ist so der Punkt, wo ich dann sage, darüber zu sprechen, dass über Angstzustände und dieses und jenes Dinge angezogen werden würden, ist halt genau der Schritt, der mir zu weit geht. Also die gehen ja in diesem Buch eben auch da, wenn du glaubst, dass du reich wirst und du musst dich schon so verhalten, also du musst dieses so internalisieren, dass du mit jeder Pore zum Beispiel lebst, dass du reich bist, dann wird der Reichtum zu dir kommen. Und das finde ich ganz grenzwertig und ganz gefährlich teilweise, was da steht. Und da habe ich gemerkt, und deswegen merke ich immer wieder nach dieser Lektüre, und das ist schon ewig her, also nagelt mich nicht fest, was genau da stand, aber dass ich merke, ich habe damit ein Problem, wenn ich sage, das Gesetz der Anziehung, weil es passiert unfassbar viel Schreckliches in dieser Welt. Und ich glaube nicht, dass irgendein Kind dieser Welt angezogen hat, dass es missbraucht wird. Also, und das ist so, oder dass irgendjemand geschlagen oder Gewalt erfährt, weil man das anzieht. Ich glaube, und das ist genau diese Gratwanderung zwischen, ich verhalte mich und bekomme, was ich ausstrahle. Oder eben auch, ich habe echt Pech, dass mir jemand über den Weg läuft, der es nicht gut mit mir meint.
Ja,
definitiv. Und dann habe ich keinen Anteil und keine Schuld daran.
Nein, definitiv nicht. Also ich erinnere mich überhaupt nicht an diese, aber vielleicht ist der Film auch anders gewesen.
Ich suche mal, ich habe das Buch, glaube ich, noch zu Hause.
Ich mag das, glaube ich, nicht lesen, das Buch. Das meine ich jetzt, das sollte so, also das meinte ich auch wirklich gar nicht mit. Also ich meinte jetzt tatsächlich, wenn ich dann an diesem Abend zum Beispiel bin, Weihnachten und diesen Absolut. Fokus drauf habe, ne? Also das ist wieder, auf was habe ich den Fokus und um Himmels Willen, niemand ist da schuld dran, wenn einem was Schreckliches angetan wird, um Himmels Willen, das hat man auch nicht angezogen oder ans Universum rausgesandt und darum gebeten, diese Erfahrung zu machen. Puh, also da gehe ich auch ganz konform mit dir.
Aber insgesamt ist es natürlich, hast du total recht, wenn ich mit mehr Selbstbewusstsein davon ausgehe, das wird ein schöner Abend, werde ich mehr Dinge dafür tun und mehr Dinge sehen, die mich daran bestätigen, dass es ein schöner Abend ist. Und wenn ich denke, das wird ein Abend, an dem Onkel Karl sowieso nur immer motzt, wird das erste Wimpernzucken von Onkel Karl meine Befürchtungen bestätigen und ich werde ihm anders gegenübertreten und werde schon erwarten, da kommt jetzt was. Der macht den Mund auf und ich weiß, irgendwas passt ihm nicht.
Wie mit der Hammergeschichte.
Wie mit der Hammergeschichte.
Ja, ich erzähle mir schon im Vorhinein eine Geschichte, die vielleicht überhaupt nicht stattfindet oder so.
Genau.
Um nochmal, ich fand dieses die Kommunikationsmodelle ja immer sehr umfangreich. Ne? Mhm. Vielleicht können wir die nochmal ein ganz klein bisschen zusammenfassen, dass der Zuhörer zu Hause nochmal konkreter was mitnehmen kann. Also tatsächlich, dass wir vielleicht sagen, wobei, das wollte ich vorhin noch sagen, warum geht's denn in diesem Kapernbeispiel, genau wie bei diesem Autofahrbeispiel, immer um Mann und Frau?
Ja, das finde ich auch schrecklich. Aber das kommt natürlich aus einer Zeit, aus der in der Watzlawick war. Da war das halt noch sehr die traditionellen Rollenmodelle. Und das ist nun mal, und dadurch werden die transportiert und man müsste sie heutzutage umschreiben. Das habe ich vorhin tatsächlich, genau das habe ich gedacht, als ich gelesen habe, ich müsste genau andersrum vorlesen. Der Mann hat gekocht, die Frau findet eine Kaper. So. Und, aber dann könnte es die mäklige Frau sein. Auch da ist wieder, mit welchem Modell gehen wir dran? Muss denn immer alles uns wieder in etwas bestätigen? Oder ist es einfach, wir hätten auch Mann sagen können oder Frau-Frau?
Das ist die Geschichte,
oder?
Die wir uns da schon zu erzählen. Im Vorhinein, ne? Obwohl wir es noch gar nicht, die eigentliche Geschichte noch gar nicht gehört haben, so ungefähr zu Ende gehört haben, ja. Wie ist denn es mit Kommunikation zwischen Mann und Frau? Und Frau und Frau? Und Mann und Mann?
Und ich glaube, da hast du gerade schon das Geheimnis gesagt. Also eine Hörerin, die Nicole, hat auch gefragt, gibt es Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Ja, die gibt es beim Organischen. Also da gehen wir aber jetzt nicht näher drauf ein. Aber ich glaube, so meinte sie das nicht, oder?
Nee, ich glaube auch, dass sie es auch nicht meint. Und ich glaube, sie meint es auch nicht, so gibt es unterschiedliche Medikamente für Männer und Frauen.
Nein. Ja, ist aber auch ein ganz spannendes krass. Thema, wie unterschiedlich Mann und Frau auf Arzneimittel reagieren.
Genau, definitiv. Und für Frauen oder nicht oft hergestellt sind.
Überhaupt nicht, die werden ja nicht an Frauen getestet. Ne? Die werden ja meistens 30-jähriger Mann, nicht schwanger, nicht Raucher, sonst keine Grunderkrankungen getestet. Und da weiß man auch gar noch nicht so viel drüber. Das ist auch ganz spannend. Also das sind Sachen, die tatsächlich jetzt erst Stück für Stück mehr und mehr untersucht werden. Aber wir waren beim Thema Kommunikation.
Genau, und ich finde, in der Sekunde, in der du gefragt hast, gibt es denn da Unterschiede zwischen Mann, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, Frau? Finde ich, sind wir schon mal bei einem ganz interessanten Aspekt, nämlich dass wer kommuniziert mit wem, mit welchen Absichten wieder. Und da gibt es natürlich Unterschiede und die Unterschiede liegen in uns Menschsein.
Das wollte ich gerade sagen, eigentlich wäre die Frage, gibt es denn einen Unterschied zwischen der Kommunikation zwischen Mensch-Mensch und Mensch-Mensch und Mensch-Mensch?
Ja.
Und das gibt es, weil jeder Mensch-Mensch einzigartig und individuell ist und sich seine eigene Geschichte erzählt.
Ja, und das, und weil wir eben zum Beispiel diese vier Seiten einer Nachricht haben, die sowohl eben, es gibt sozusagen, es gibt die vier Ohren und es gibt die vier Münder. Und auch da ist ja genau das. Was ist uns eigentlich wichtig? Was wollen wir eigentlich transportieren? Hier ist das Beispiel, dass der Mann mit den Kapern nur wissen will, was drinsteckt. Aber vielleicht möchte er seiner Frau auch mitteilen, wieso musst du immer so einen Mist ausprobieren? Das wurde halt in diesem Modell nicht geschrieben. Aber vielleicht ist das, und vielleicht sagt er nicht, da ist was Grünes, sondern vielleicht denkt er, igittigittigitt. So, und versucht es noch freundlich rüberzubringen und sagt, da ist was Grünes. Also, auch da, was will derjenige sagen? Der spricht, spricht ja nicht immer rein auf einer Ebene und der anderen Ebene und hat das alles klar, sondern der sagt was und dann vermischt sich das alles.
Ich fand, mir kam gleich so ein Bild, als du das gesagt hast, diese vier Münder, und ich habe tatsächlich so ein Gesicht gesehen und um dieses Gesicht so vier Münder rum, diese vier Arten eben, wie man etwas sagen kann als Sender, und dann hast du ja auch erzählt von den vier Ohren letztendlich, und dann habe ich gerade mir so einen Mensch vorgestellt, der einfach diese vier Ohren hat, und du bist da vorhin ja auch nochmal näher drauf eingegangen, dass man selber mal gucken kann, wie sind denn meine Prioritäten im Reden, also welcher dieser vier Münder ist wie groß und auch welches dieser vier Ohren ist wie groß?
Das reicht, also es gibt den Test für das Vier-Ohren-Modell.
Ne? Wahrscheinlich.
Und weil wenn du weißt, wie du hörst, weißt du, wie du sprichst.
Und wenn ich das jetzt im Internet suche, was würde ich denn da eingeben?
Also Vier-Ohren-Modell oder
Test Vier-Ohren-Modell oder sowas.
Test Vier-Ohren-Modell oder Test vier Seiten einer Nachricht.
Oh, das mache ich mal zu Hause.
Genau, oder Schulz von Thun mit TH.
Ja, da auch schön.
Auch.
Also, ist doch auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, oder? Man druckt den Test aus und rollt den dann für jedes Mitglied zusammen. Und das macht man dann vorm Essen, macht man erstmal den Test und nach dem Essen. Boah, das wird hier ein geladenes Weihnachten. Nee, Entschuldigung.
Ich mach's gerne mit Teams, also im Arbeitskontext tatsächlich, damit man sich manchmal auch versteht, wo hört der andere mehr hin? Also man kann es ja eben nicht nur im privaten, sondern gerade im beruflichen Kontext ist es hochspannend, wenn man mit unterschiedlichen Personen arbeitet und dann zu sagen, jetzt verstehe ich warum, also da gibt es noch ganz viele und ganz andere Persönlichkeitsmodelle, mit denen man das erkennen kann, aber dieses Vier-Ohren-Modell ist so ein sanfter Einstieg, wenn du Teams hast, die sich noch nicht so nahe kommen wollen. Also weil bei anderen Persönlichkeitsmodellen offenbarst du ja schon viel, viel mehr über dich als nur dieses so höre ich dich oder so spreche ich. Und wir hatten das in einem Team und da gibt es eine Person, die absolut auf der Sachebene verortet ist. Die ist fast nahezu taub auf den anderen Ohren. Die will die nicht, die interessieren die nicht. Die ist mega sachlich im beruflichen Kontext, mega sachlich unterwegs. Und die hatte eine Kollegin, die auf die ganze Zeit auf dem Beziehungsohr hört und da kam halt nichts an. Und genauso umgekehrt, die hat halt auf der Beziehungsebene gesprochen und die andere, es ging um Kaffee trinken, dass man zwischen der Arbeit zum Beispiel mal Kaffee trinkt. Das wollte die eine, hat so eine Kaffeestunde, Teestunde, die macht sie immer und dann kommen die Kollegen, trinken ein Teechen bei ihr oder einen Kaffee und gehen wieder. Und das ist ein nettes Ritual ist und die eine Kollegin hat sich nie beteiligt. Und das ist so, und dann sind dadurch daraus ganz viele Konflikte entstanden, weil sie sich zurückgewiesen gefühlt hat und die andere sagt, aber es hat mit der Person nichts zu tun, ich möchte einfach in der Arbeitszeit keinen Kaffee mit jemand anders trinken, sondern meine Arbeit erledigen. Reine Sachebene.
Was man da rein interpretieren kann, das gibt ja Potenzial, das ist ja unendlich, ne?
Ja. Und deswegen sage ich, die Modelle sind schön und gut, um bestimmte Dinge zu verstehen, Aber es muss jeder oder sollte jeder, der sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, das für sich selbst reflektieren und testen und spielerisch ausprobieren, in guten Momenten, in lustigen Momenten. Zu hören, was höre ich, was wurde mir jetzt gesagt oder was habe ich gesagt und was habe ich eigentlich wirklich gemeint und warum? Also was ist mir überhaupt, also warum spreche ich überhaupt mit einer anderen Person?
Ja, und alles beginnt wieder bei einem selbst.
Ja.
Ist leider so. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich würde mich auch lieber gerne, glaube ich, mit jemand anderem auseinandersetzen als mit mir selbst. Das kommt mir oft einfacher vor. Ne? Das
machen ja auch die meisten.
Ja, weil wenn ich mir selbst die Frage stelle, also ich liebe ja mittlerweile diese Frage, was will ich eigentlich? Und sich dann einzugestehen, ich habe keine Ahnung. Boah, das finde ich schon teilweise hart, wo man denkt, hey, bist ja jetzt eigentlich über 40, müsstest ja eigentlich wissen, was du willst. Ich meine, das ändert sich auch.
Und warum müsstest du das wissen? Wo gibt es das Buch, der das Buch, über 40-Jährigen, wo
das drin steht? Das Buch, das über musst 40 du wissen, muss, über weiß 40. Man das. Ja, genau. Kennst du das nicht? Das schenke ich dir zu nächsten bitte. Weihnachten. Dann, ja. Okay. Das ist die Geschichte, die ich mir dazu erzähle. Ne?
Mhm.
Oder das ist auch spannend, vielleicht wünsche ich mir das. Ne? Vielleicht wünsche ich mir das, dass man ab einem gewissen Reifegrad mehr Dinge für sich selber weiß und klar abgesteckt hat.
Das kann so sein, hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Also ich glaube, es gibt Menschen, die haben eine innere Klarheit, die stärker ist als die von anderen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Ja, egal wie alt sie sind. Ne?
Mhm. Mhm. Und selbst das Nichtwissen ist ja ganz oft ein Hinweis auf etwas, wo du nochmal hinschauen solltest.
Spannend, dass wir jetzt schon wieder so mehr oder weniger bei so einer Therapiestunde für mich gelandet sind.
Nein, aber
das ist bestimmt auch interessant für den Zuhörer zu Hause, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass ja im Alltag, im Leben immer wieder diese Frage kommt, boah, was will ich eigentlich? Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. Ne?
Findest du in der Meditation oder in den Mentalübungen da Möglichkeiten, dich dem anzunähern?
Definitiv. Also gerade im Mentaltraining gibt es Arten und Weisen, wenn ich eine konkrete Frage habe, wie ich mit meinem Unterbewusstsein fragen kann und kommunizieren kann. Und das ist ja total spannend, weil das Unterbewusstsein weiß ja alle Antworten. Also davon geht man mehr oder weniger aus. Und wenn dann teilweise eine Antwort kommt, die man sich ja schon vielleicht so ein bisschen gedacht hat, oder es ging zum Beispiel mal bei mir ums Arbeiten. Da wurde ich gefragt, ob ich mehr arbeiten will, kann, möchte. Und das war natürlich so im ersten Moment, oh ja, wäre natürlich gut. Und dann habe ich mein Unterbewusstsein gefragt und es sagte ganz klar, nee. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich da noch ein bisschen drüber nachgedacht und das war die richtige Entscheidung und hat sich auch, fühlt sich nach wie vor absolut richtig, also noch mehr bestätigt eigentlich. Mhm. Also ja, im Mentaltraining kannst du da in Kontakt treten und du kannst aber auch nach Lösungen dann suchen. Ne? Wenn du jetzt ein Nein bekommst, was ist denn stattdessen, was tut dir denn gut? Das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich immer stellt. Ist es zu deinem tiefsten Wohle, dass jetzt AB gemacht wird oder CD gemacht wird oder was auch immer? Und diese Frage gefällt mir unglaublich gut. Ne? Ist es zu deinem tiefsten Wohle, dass das jetzt passiert, dass du das machst, dass du das aktiv machst oder dass du das eben nicht machst?
Mhm.
Und auch da im Unterbewusstsein gibt es Momente, wenn Themen angeschaut werden, fragt man auch immer, ist es jetzt, ne, jetzt der richtige Zeitpunkt, um dieses Thema anzuschauen? Da hatte ich auch schon, da hieß es nee. Wo ich mir dachte, ich will das aber jetzt anschauen. Und ich mache das ja immer gerne mit meiner Ausbildung und sie sagte, nee, dann schauen wir das jetzt nicht an. Wir können da zu einem anderen Zeitpunkt hinschauen. Sag ich, ich will da aber hinschauen. So, nee, dein Unterbewusstsein sagt aber nein und wir respektieren dein Unterbewusstsein. Also das fand ich schon auch diese Klarheit dann, ne, wiederum sehr beeindruckend und bewundernswert und gibt mir aber auch Selbstvertrauen, je öfter ich das mache, auf mich zu hören und meine Entscheidungen wahrzunehmen und vielleicht auch zu meinen Entscheidungen zu stehen dann, ne, und zu sagen, hey, ja, ich weiß eigentlich, ich weiß schon, was mir gut tut.
Total spannend.
Ja, ist sehr spannend und das ist eine tolle Technik.
Erinnert mich an, es gibt so einen Unterschied zwischen dem, ich arbeite ja systemisch und dann gibt es ja tiefenpsychologisch fundiert. Und wenn die tiefenpsychologisch fundiert nach Freud, da gibt es so den Hinweis, wenn du auf einen Widerstand triffst, dann musst du da weiter bohren. Der Widerstand ist quasi der Hinweis darauf, dass du am wunden Punkt angelangt bist. Und systemisch würdest du aber sagen, ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Also ich bin nicht an der richtigen Stelle und ich bin nicht mit den richtigen Methoden an der richtigen Stelle. Und ich gehe andere Wege. Und das ist das Bild, das mir gerade entstanden ist, weil ich dann eben nicht sage, nee, Widerstand, ich hab dich, ich knack dich. Sondern zu sagen, nein, bei mir als Therapeutin liegt der Punkt, dass ich sage, nein, das ist das jetzt nicht für den Patienten.
Für diesen Moment, das ist eben das Wichtige, genau. Es ist, wie du das ja auch immer wieder sagst, noch nicht. Es ist jetzt nicht der richtige Sinn. Dass man kommt da sowieso irgendwann hin. Mhm. Also das ist.
Ja, oder das ist, also im Systemischen könnte man auch sagen, es könnte auch falsch sein. Also man muss da nie hinkommen. Also es ist vielleicht da gar nichts, wo der Widerstand ist, sondern es ist vielleicht was ganz anderes.
Wir wissen es nicht.
Genau.
Weiß nur das Unterbewusstsein von einem selbst.
Liebe Susanne.
Ja. Ja, ich sehe das auch die Uhrzeit. Also ich würde gerne jetzt nochmal mit ein paar Sätzen ein Fazit zusammenfassen.
Okay, da bist du immer so gut drin.
Ein- und ausatmen. Das erste Fazit wäre tatsächlich, alles beginnt bei einem selbst. Mhm. Das nächste Fazit wäre tatsächlich, was mir ja persönlich gut gefällt, die Frage, sich bewusst zu machen, was möchtest du mir damit sagen, bevor die innere Geschichte anfängt, bevor das innere Erzählen anfängt. Und auch zu gucken, möchte ich, kann ich jetzt gerade mit voller Zuwendung zuhören? Das sind jetzt drei Sachen. Und wenn dir nicht noch was ganz Wichtiges einfällt, ich finde, drei ist immer eine gute Zahl, das kann man sich noch gut merken. Ah, dir fällt noch was ein, ich sehe schon, du rutschst dann auf deinem Stuhl. Ja, erzähl.
Ist der andere überhaupt in der Lage zuzuhören? Und kann ich zuhören? Und kann ich mit dem leben, was mir gesagt wird? Wieder drei.
Ja, wieder drei. Dann lassen wir das doch genauso stehen. Wir wiederholen es nochmal, dass sich das nochmal so ein bisschen verinnerlicht. Ich finde es immer schön, Wiederholungen. Ne? Das ist auch ganz wichtig, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Alles beginnt bei dir selbst. Also alles beginnt bei einem selbst. Was möchtest du mir damit sagen? Und mein drittes war, kann ich, möchte ich jetzt mit meiner vollen Zuwendung zuhören?
Und ich habe ja gesagt, wenn ich was ausgesprochen habe, dann ist es aus meinem Kopf raus.
Ja, aber das war ja wundervoll, wie du das gesagt hast. Du hast ja gesagt, möchte ich die, jetzt, was ich möchte ich die Antwort hören.
Ah, und kann der andere zuhören?
Kann der andere mir jetzt gerade zuhören?
Und kann das, ich zuhören?
Genau, danke. Und kann ich zuhören? Und in dem Sinne bedanken wir uns bei euch, dass ihr zugehört habt. Danke für dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, abonniere, kommentiere und like diese Folge.
Und wenn du meinst, sie darf kein Geheimnis bleiben, teile sie, wo immer sie zu teilen ist. Dankeschön.